Ciao und buonasera zu einer weiteren Ausgabe von Brei nach 9. Mein Name ist Bovani Di Borenzo und ich freue mich, Ihnen heute folgende Gäste in dieser wunderbaren Talkrunde vorstellen zu dürfen. Wir haben ein Thema gewählt, das aktuell die ganze Welt beschäftigt, denn Podcast ist der neue Gin. Jeder hat einen. Ja, und dazu begrüße ich heute vier Gäste, die ganz genau wissen, wovon sie reden. Als allererstes möchte ich also ganz herzlich hier in dieser Runde begrüßen das Model Fabergé. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, Fabergé. Ich bin schön und Podcast. Very important to me, changed my life and I love it.
Ja, vielen Dank. Dann gehen wir gleich mal weiter in der Runde. Auch hier darf natürlich der Spitzensport nicht fehlen. Es war nicht einfach, ihn zu bekommen, aber jetzt ist er tatsächlich hier. Wir haben also den bolivischen Bowler. Hier ist Boris Sporowsko.
Ja, guten Tag. Für mich ist der Podcast eigentlich unabkömmlich, denn beim Training benutze ich immer Podcasts, da sie, ich verstehe nicht, was sie sagen und das bringt mich in die Zone, die ich brauche, um Höchstleistungen abzurufen. Also Podcast treibt mich zur Meisterschaft.
Begrüßen wir in dieser Runde heute Abend den Medienwissenschaftler Michael Borosow.
Ja, schönen guten Abend. Und aus der Sicht der Wissenschaft ist das...
Ganz genau. Und wo Licht ist, ist leider Gottes auch immer der berühmt, aber auch berüchtigte Schatten. Und deswegen haben wir heute eine Dame eingeladen, Bolina Rudzinski.
Hallo? Ich habe es gar nicht zugehört, weil ich höre gerade zwei Podcaster. Ich habe, ohne Podcast könnte ich nicht, denn Podcast ist für mich so das Wichtigste, was es gibt überhaupt. Bei mir in meinem Leben ist nicht so viel los und darum tauche ich immer gerne ab in die Welten von den anderen. Und ich finde auch gut, dass das immer lustig ist. Und dann kann ich das hier auch auf dem Podcast hören?
Tja, und damit herzlich willkommen zu Brei nach 9. Viel Spaß. Moin, Tim.
Wird mich jetzt angesprochen?
Ich hab dich angesprochen.
Echt?
Ja.
Moin, Tim.
Das war jetzt eine ganz andere Erfahrung gerade für mich. Es klang gerade wie aus einer anderen Sphäre.
Ja.
So muss ich das, glaube ich, anhören, wenn du Stimmen im Kopf hast.
Ich oder?
Nee, generell. Hast du dich nie gefragt, wie ist das? Also ich erwische mich inzwischen manchmal dabei, wie ich mit mir selber rede, allerdings ohne laut auszusprechen. Mhm, ja. Also wie, und dann machst du das und dann machst du das und dann kannst du noch kurz die Zähne putzen und dann, wo hast du denn das Auto eigentlich hingestellt und so. Aber ich rede nicht dabei. Ja, ne? Also ja, ich denke die Worte sichtbar, aber man hört sie nicht, glaube ich zumindest. Dann hast du dich nie gefragt, wenn du mal irgendwie mal wieder liest, irgendjemand hat dir befohlen, irgendwie, du sollst jetzt dein Dackel in die Mikrowelle stecken. So, wie ist das? Wie ist die Stimmlage?
Schizophrener, ne?
Ja, aber wie ist die Stimmlage? Ist das, hört man das so, wie ich jetzt deine Stimme über die Kopfhörer? Oder ist das so, wie dieses selbst miteinander, also selbst, mit sich selbst reden, ohne dabei zu sprechen?
Naja, du bist dann ja schizophren und bildest dir ein, dass du eine Stimme hörst. Und
ja.
Die hörst du wahrscheinlich. Die ist nicht da, aber du hörst sie wirklich.
Aber warum folgt man dieser Stimme? Also warum sagt denn der andere Teil, der andere Mensch, der in dir drin ist, nicht sagt, Digga, Dackel in der Mikrowelle ist eine dumme Idee. Und das wird ja noch schlimmer. Also das, weißt du, was ich meine? Wo kommt sowas her?
Meinst du, wir haben Psychologen als Hörer? Vielleicht können die uns das mal schreiben. Meinst du ernst?
Das würde mich wirklich interessieren, weil ich glaube ja, dass in uns allen mehrere Persönlichkeiten stecken. So, das eine ist so das wollüstige, behaarte Urviech, das unkontrolliert, emotional Freude, Lachen, Wut, Trauer empfinden kann. Das andere ist definitiv ein bisschen so der Konditionierte. Der uns so durchs Elternhaus, unsere gesellschaftliche Prägung so mitgegeben wird. Und dann, glaube ich, gibt es aber eben noch eine dritte Person in uns drin und das ist die ganz individuelle. Also diese ganz besondere. Also bei mir würde ich weiß gar nicht so richtig, was meine dritte Persönlichkeit ist, aber ich habe irgendwie den Eindruck zum Beispiel, dass ich seit dem Alter von 7, 8 Jahren nicht sonderlich erwachsen geworden bin. Sondern dass ich sehr früh schon einen sehr klaren Blick auf ganz komische Situationen hatte, aber nicht, ich hatte zum Beispiel keine Pubertät.
Keine,
an die ich mich erinnern kann.
Also kein Stimmbruch, keine Pickel und kein
aufsätziges...
Naja, das... Gott, jetzt habe ich Bilder nicht im Ohr, sondern im Kopf.
Ich frage mich gerade, wann ich das erste Mal, wie man so mit, da, kannst du dich noch dran erinnern?
Ich hatte keinen Stimmbruch, nee, ich hab ein paar Pickel gehabt, aber ansonsten würde ich jetzt auch sagen, eher nein.
Nee, auch so vom Denken her oder so, dass ich die Welt auf einmal anders gesehen habe. Ich habe irgendwie,
ich auch nicht.
Aber auf jeden Fall eben diese Person von früher, die bin ich irgendwie noch, ich in mehr Körperfett gehüllt inzwischen, aber irgendwie so innerlich fühle ich mich noch sehr glatthäutig.
Glatthäutig, das ist ein sehr, als wüsstest du, was ich dich fragen will.
Ja.
Ey Tim, ich habe was geträumt und das ist kein Scheiß, es ist wirklich kein Scheiß. Ich habe geträumt, wir waren in New York.
Wir beide.
Ja, pass auf.
Ein Traum, der wohl nie in Erfüllung
geht. Du warst auf einem Longboard.
Was ist ein Longboard?
Das ist ein extra langes Skateboard mit den etwas breiteren Rollen.
Ja, was gerne so Agenturbesitzer fahren. Ne?
Genau. Ja. Oder Matthew McConaughey. Und,
aber schon so Menschen über 40.
Ja, jetzt pass auf, Tim.
Oh, der ist auch in Frankreich, also, habe ich mal einen gesehen, in Frankreich auf so einem Platz, da haben wir gedreht. Der ist
hast damit, du ausgezählt, ne?
Nee, aber der ist so offensichtlich dumm damit gefahren, also der ist gut gefahren, aber war so voller Attitüde und ich hatte so das Bedürfnis, den runterzutreten.
Ja,
wirklich nur einfach runterzutreten vom Brett, weil er so geslided ist und weil er so Körpermoves hatte und ich denke, so, oh,
jetzt entschuldige ich nochmal, Tim, nee, es war Absicht.
Nee, wirklich, ich habe echt überlegt, ob ich ihn einfach so vor der Kamera mal vom Brett trete. Ich war jetzt auch kein Opfer, ne? Es war schon so ein Typ, der auch so halblange Haare hatte, ein bisschen gut aussah, so dieser typisch schlaxige, geile Typ, die Typen, die alles
halt. Ja. Ein Surfer oder sowas. Widerliche Menschen.
Der so ungepflegt aus dem Bett rauskommt und trotzdem dabei so niedlich.
Hat er einen Dutt gehabt?
Ja, aber
natürlich,
so ein Typ ist das.
Ja. Jedenfalls, pass auf.
Das ist übrigens auch ein Move, den ich hier abkenne. Wenn Männer einen Dutt haben und sich den Dutt öffnen und dann diese Haare so schütteln, dann kann ich direkt auf den Kehlkopf hauen.
In super Slow-Mo.
Da kann ich direkt auf den Kehlkopf kloppen.
Also pass auf. Ich habe also geträumt in Manhattan, du auf so einem Longboard, aber auf dem Rücken liegend, aber nackt. Und jetzt kommt's. Du hattest eine unfassbar behaarte Brust und ich habe mich auf deine Brust gelegt und wir sind gemeinsam durch New York gerollt.
Digga, du lachst, aber du triffst gerade der Kern vieler Gespräche, die ich mit anderen Menschen über dich führe. Das soll ja heißen, es gibt eine Situation, irgendwas bei dir tickt nicht ganz sauber.
Ja, aber erst seit ich dich kenne.
Und ganz ehrlich, du fragst gerade nach einem Psychologen für das Stimmen im Kopf.
Ja, den Traum können sie auch mal deuten.
Da solltest du wirklich mal fragen, was das bedeutet.
Und du hast auch so geschwitzt irgendwie. Also
kann ich sagen, vielleicht ich interpretiere das mal. Du bist einfach nur unfassbar dankbar und träumst davon, weiterhin auf der Welle meines Erfolges zu surfen.
Und dafür muss ich viel arbeiten, daher der Schweiß.
Ja, nee, der Schweiß und die Haare sind einfach ist so, weil du dieses Väterliche in mir siehst.
Okay, und warum New York?
Weil ich der Weltenbummler und Bürger bin, den du in mir siehst. Und keine Stadt bringt das mehr zum Ausdruck als die Stadt New York, glaube ich.
Und weil du da noch was eröffnen willst nochmal in deinem Leben.
Ja, das ist ein Projekt, das seit sehr langer Zeit auf Eis liegt. Ich habe vor 5-6 Jahren versucht, ein Restaurant in New York zu eröffnen, was ich auch bis zum gewissen Punkt erfolgreich betrieben habe. Also das Restaurant natürlich niemals, das wurde nie geöffnet, weil mir irgendwann die Kohle ausgegangen ist. Ich gucke ja mal sehr gerne auf diese Seiten, so Promi-Dings-Dinger, wo so angeblich, wie groß das Vermögen von einigen Menschen aus der Öffentlichkeit, da habe ich mal meine Zahl gesehen. Da musste ich mal ganz dezent schmunzeln.
Moment, wie stelle ich mir das vor? Hast du dann ganz kurz parallel deinen Kontostand gecheckt?
Nein, ich weiß, was mein Kontostand
ist.
Ich muss mich ja jedes Mal
wirklich?
Ich muss mich ja jedes Mal rechtfertigen bei der Bank. Da ist mein Leben nicht anders als euer.
Siehst du auch die Männer-Vogue?
Nee.
Weil unser heutiger Gast, ich wollte nur mal kurz einen kleinen Hinweis hinwerfen, unser heutiger Gast, der war als Student Restauranttester für die Männer-Vogue.
Ernsthaft?
Ja.
Das ist geil.
Ja.
Also für die Vogue, ja, ich hab mich neulich mal gefragt, ich bin eigentlich in jeder Postille dieser Welt schon aufgetaucht, nur nicht in der GQ. GQ für Männer. Und es gibt immer so eine gute, es gibt doch in München irgendwo.
GQ
so
gibt es nur für Männer, Tim.
Gibt es nur? Okay.
Ja.
Gott.
Alles muss ich erklären.
Aber da werden immer so die coolen Typen ausgezeichnet.
Die auf Longboards mit Dutt durch den
Elias Mbarak und Joko und Klaas und Moritz Bleibtreu und Jürgen Vogel.
Bist
und
du nie Man of the Year bei GQ gewesen?
Nee. Ich bin noch nicht mal eingeladen worden. Doch, ich bin jetzt dieses Jahr zum allerersten Mal auf die Party eingeladen worden.
Hast du nicht mal das Catering?
Nix. Boah. Und ich finde, ich bin schon ein GQ of the Year irgendwie.
Also, die haben was gegen dich, definitiv. Ha? Die haben was gegen dich.
Ich weiß nicht, ob das ich habe ja auch einen guten Stil. Also ich habe einen eigenen Stil, sagen wir es so. Und ich hätte das schon verdient.
Vielleicht mochte dich der Chefredakteur nicht, aber den haben sie jetzt gerade rausgeworfen.
Haben sie?
Ja, der ist weg. Vielleicht ist da jetzt ja eine Möglichkeit, dass ein neuer Chefredakteur kommt und dann, wer weiß.
Das geht oft einher damit. Wenn die Sympathie, wir haben ja neulich den Herrn Haider bei uns zu Besuch gehabt, Chefredakteur vom Abendblatt, dass durch die Objektivität einer Postille, welcher Form auch immer, ist schon auch eng in Verbindung mit dem Chefredakteur. Da gibt's immer schon, da gibt man schon die Richtung vor. Deswegen Queen Chef.
Definitiv.
Deswegen
also,
Queen Chef. Ja. Was war der da bei GQ?
Chefredakteur. Tatsächlich, dem gehörte das Blatt sozusagen in dem Moment. Dem Chefredakteur, der jetzt nicht mehr Chefredakteur von der GQ ist.
Ich dachte dem heutigen Gast.
Nein, um Gottes Willen, nein. Der heutige Gast, der wiederum war unter anderem Restaurantshester für die Männer Vogue, aber auch lustiger Funfact, er hat mal der Mutter von Iris Berben die Nummer abgeschwatzt, um Iris Berben den Hof zu machen.
Das kann ich verstehen.
Ich auch, die mag ich.
Kann ich verstehen. Ja. Eine lebenslustige Grand Dame der deutschen Cineastik. Ich glaube, die ist auch ganz attraktiv. Und das kann ich verstehen.
Ist sie.
Ist denn aber schon ein bisschen her, oder nicht?
Ist schon ein bisschen her. Ich denke mal, es hat sich damals um eine Festnetznummer gehandelt.
Also ist er auch schon fortgeschrittenen Alters.
Er ist fortgeschrittenen Alters. Sehr gut. Und ihr habt schon mal eine Gemeinsamkeit. Ja. Ihr liebt beide Italien. Also es ist sein Sehnsuchtsland. Er ist im Jahr 3 Wochen am Stück in der Toskana.
Im Jahr 3 Wochen am Stück, wie du das sagst.
Ja, 3 Wochen am Stück.
Urlaub.
Ja, 3 settimane heißt das, glaube ich, auf Italienisch oder sowas. Ja. Und dort tankt er seine Akkus wieder auf.
Bestellst du, wenn du in Deutschland beim Italiener essen bist, auf Italienisch?
Nein, pass auf, ich sag dir was.
Weil du willst du von mir Schelle kriegen.
Ich habe das in einem anderen Podcast gehört und ich unterschreibe das sofort. Was? Da sagte einer, es ist ja richtig, wenn man 2 Cappuccini bestellt, aber wenn ich es höre, könnte ich demjenigen in die Fresse hauen. Ja. Und ich konnte es so gut nachvollziehen, ich bestelle nicht.
Nee, oder wenn so Volkshochschul deutlich hörbares Italienisch benutzt wird, um eine Spaghetti Bolo zu bestellen, dann kann ich ausrasten.
Bolognese.
Da möchte ich gleich flachhand aufs Ohr hauen. Ja. Also, so ein bisschen aggressiv
weißt
heute,
du,
ne?
Weißt du, wer das bestimmt
aber
macht?
Aber ist eine fröhliche Aggressivität.
Total. Weißt du, wer das bestimmt machen würde? Na? Der Franzose auf dem Longboard.
Oh, Alter.
Der würde das bestimmt so
machen. Und wenn der dann auch noch, weißt du, wenn die dann noch so die Gestiken nachäffen von Italienern irgendwie so, wenn die sich so, das gibt es manchmal so übersteigerte Society-Ladies irgendwie, die beste Zeit schon hinter sich hatten irgendwie. Und wenn dann hab ich da mal diese, und dann machen die mir, da will ich nicht zuschlagen.
Italienisch-deutscher Autor, Journalist und Moderator.
Italienisch-deutscher Autor, Moderator und?
Journalist. Und was für ein Journalist? Also wirklich schon hier. Das, was du bei Kochen bist, nee, das ist noch mehr, was der ist. Aber was du in Kochen mal Italien, werden willst, ist der in der Journalie.
Italien, also ernst zu nehmen.
Ja. Ja. Du hattest mal zu mir gesagt, wenn so ein Kaliber kommt, dann soll ich dir das vorher sagen. Ich hatte dir mein Wort darauf gegeben, ich habe es jetzt aber einfach mal doch nicht gemacht. Fällt mir gerade ein.
Du Fotze, Peter.
Ja, es fällt mir gerade ein, du hattest das mal gesagt. Ist so. Der hat Bums, der Typ. Der hat auch eine Fernsehsendung, eine Talkshow. Freitagabends.
Kurt Krümer, Italiener? wüsste ich nur einen, wenn ich ehrlich bin.
Soll ich dir noch einen Tipp geben oder willst du was abgeben?
Einen gibt's noch?
Pass auf, wir machen mal hier. Das könnte eventuell. Im Mai 1987 wurde er Mitglied der innenpolitischen Redaktion der Süddeutschen Zeitung von Mai 94 bis Ende 88 Ressortleiter der Reportagen. Vorbehalten, das ist natürlich der Endgegner der Seite 3. Und ist dann in dieses wunderschöne große Haus mitten am Speersort gezogen und hat mit dem Altkanzler zusammengearbeitet.
Also ich würde sagen, dass der so heißt wie ein Eisdealer. Giovanni.
Giovanni wer?
Di Lorenzo.
Ja.
Ernsthaft?
Ja, tatsächlich.
Oh, krass.
Ja, hätte ich dir das sagen sollen vorher, unbedingt. Hättest du dich anders vorbereitet. Ja,
aber absolut. Wo soll ich denn jetzt eine schlaue Frage
Habe ich dich jetzt auf 2 linken Beinen erwischt?
Aber komplett.
Ja, geil. Dafür hast du mich.
Ich glaube, ich lasse mir heute was Neues einfallen.
Für die cleveren
weißt
Fragen.
Ich lasse ihn die Fragen stellen.
Wolle man reinlassen?
Ja, bitte doch. Ja? Weil der weiß ja, dass er hier ist. Ich weiß ja nicht, dass er hier ist.
Ja, aber dem habe ich auch nicht gesagt, dass du das bist.
Aber dann, also, ne, doch, hast du schon.
Natürlich, ach, mein Tim. Sag
was? Ja, du, die Menschen, die sich in unseren Sphären bewegen, die sind manchmal so abgenabelt
dann
von der Realität.
Bitten wir jetzt
voll von uns selbst.
Den Gast in die Sendung hinein. Und Giovanni Lorenzo, bitte treten Sie ein. Giovanni Di Lorenzo.
Die, ne? Ist
die,
richtig.
Ja.
Ja, die.
Ja, die.
Ich habe die Ehre. Warte, ich stehe auf und ich drücke ja immer gerne. Also, du Hübscher. Sehr schön.
Moin, Giovanni.
Toll.
Setz dich gerne.
Sehr gut. Ganz toll, wirklich. Ganz, 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 ganz toll. Ich bin in der Tat, ich kenne nur dieses wunderschöne englische Wort gobsmacked. Überrumpelt. So, verblüfft, überrumpelt, gobsmacked. Also das ist so, what? Das ist so fassungslos, überrumpelt, aber begeistert, sehr, sehr, sehr positiv.
Ja, Kopfhörer aufsetzen. Ihr beide habt auch eine krasse Gemeinsamkeit. Ihr habt, glaube ich, die vollsten Terminkalender, die es in Hamburg gibt.
Ist das so?
Ja, also das Termin mit Giovanni ist auch schon mal verschoben worden. Dann nochmal, aber auch, weil bei dir was verschoben worden ist. Ich bin dann ja mit deiner persönlichen Assistentin in Verbindung.
Den guten Andrea.
Ja, genau. Und Sabine, glaube ich, bei dir.
Und ich kann nur sagen, Sebastian ist unglaublich hartnäckig und...
Das hat eine
zielorientiert.
Das hat eine Zugbegleiterin der Deutschen Bundesbahn in der Vergangenheit auch schon festgestellt, dass er sehr hartnäckig ist.
Stimmt. Und stell dir vor, weil ihr vorhin geredet habt über Helmut Schmidt bei der Zeit.
Ja.
Der konnte ja das Rauchen nicht lassen. Hm. Und einmal hat er eben im Zug geraucht und dann ist der Schaffner gekommen und der Zugbegleiter hat völlig zu Recht gesagt, machen Sie die Zigarette aus. Der hat aber so getan, als ob er das nicht hört. Und nach der dritten Ermahnung wollte der Zugbegleiter den Zug auf freier Strecke per Notbremsung anhalten, mhm, um Helmut Schmidt aussteigen zu lassen.
Ja, aber wie macht man das?
Und dann ist irgendwie ein Leibwächter dazwischen gegangen und hat gesagt, hören Sie, Sie können nicht hier den ehemaligen Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland auf freier Strecke rauslassen, der ist schon über 90. Hat er mir selber erzählt.
Ist ja eigentlich auch nachvollziehbar und irgendwie nicht, weil ich finde, es gibt gewisse Personen, die gewisse Marotten an den Tag legen müssen und dürfen. Und ich fand wirklich, dass bei Helmut Schmidt, egal wie schädlich und egal wie unhöflich und respektlos eigentlich der Umwelt gegenüber ist, es gehört zu dieser gesamten Aura mit dazu. Und wenn du das wegnimmst, ist das auch nicht mehr das.
Vor allem, er konnte auch nicht ohne. Also er war wirklich schwer süchtig. Ja. Und er hat natürlich jahrzehntelang als Alibi für jeden Raucher hergehalten. Seht her, der lebt ja auch noch.
Ja, 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 was natürlich ein unfassbar dummes Argument ist. Ja. Ich bin ja selber sehr, sehr starker Raucher auch gewesen.
Immer noch?
Na, ganz komme ich noch nicht aus, also aber sehr selektiv und auch heimlich. Also an der Stelle, warum will ich weiter drüber reden, aber ein sehr starker Raucher und ich habe noch in Flugzeugen geraucht. Ich bin nach New York
geflogen. Ja, da wurde der schlecht, wenn jemand neben dir geraucht hat.
Der bescheuerste Nichtraucherbereich, oder Raucherbereich, das waren die hinteren Reihen, das war so ab, ich sag mal, bei 30 Reihen waren es die letzten.
Ich erinnere mich noch an die Zeit.
Und abgetrennt durch einen Vorhang ungefähr der Breite eines Klopapiers. So, und das hat dann wirklich die Reihe dahinter, die hat hier schön. Und die Reihe davor,
bevor wir vor lauter
Rauch... Das waren aber noch sehr lustige Flugreisen, da konnte man auch noch richtig saufen beim Fliegen.
Tim, bevor wir vor lauter Rauch nichts mehr sehen, möchte ich dich bitten, drück den Knopf, um Giovanni Di Lorenzo zu sagen, wo er hier überhaupt zu Gast ist.
Was ist denn das für eine Marotte, dass ich jetzt immer Knöpfe drücken muss?
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Mergen.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
So, um selber erstmal ein bisschen in Stimmung zu kommen und auch wirklich der deiner Persönlichkeit auch wirklich gerecht zu werden. Ich muss mich wirklich einen Ticken sammeln, um so ein bisschen zu gucken, worüber will ich mich denn spontan...
Deswegen habe ich dir was vorbereitet.
...im Rahmen von Fiete Gastro. Das ist ja eine Mischung aus informativen, teilweise labaren, teilweise sehr humoristischen Podcasts.
Ich habe dir schon zugehört.
Wir legen uns nicht fest. Und manchmal findet es keinen Anfang, kein Ende. Und manchmal sind wir sehr konkret, manchmal diskutierbar. Aber wir haben ja eine bunte Gästeschar hier zwischen Atze Schröder.
Ja.
Einen Kollegen von dir, dem Lars Haider, der auch schon anwesend gewesen ist.
Vom
Abendblatt. Jetzt haben wir die Bundesministerin gehabt, wir haben Köche gehabt. Also das war schon eine sehr, sehr illustre Mischung, muss man einfach sagen.
Ja, und spitzt die Lauscherfreunde. Das Folgende. Giovanni Di Lorenzo ist ein bescheidener Mensch. Er ist Chefredakteur, Moderator, Herausgeber, Buchautor und Hypochonder. Man könnte auch sagen, Giovanni Di Lorenzo ist ein hypochondrischer Vielarbeiter mit ostpreußischer Disziplin, gepaart mit italienischer Leidenschaft. Che bello. In der Schule machte Signore Di Lorenzo den Tim Melzer. Er war schlecht, er war aufsässig, er musste das Gymnasium verlassen. Ob es tatsächlich an seinem Betragen lag, lässt sich nur vermuten. Denn wie es sich für einen ordentlichen Italiener, na gut, Halbitaliener, wobei, wie nennt man eigentlich einen Menschen, dessen Mutter Deutsche ist, aber in Schweden einen Italiener kennenlernt, der dann Giovanni Di Lorenzos Vater werden sollte? Naja, jedenfalls lag der Verweis an der Schule wohl weniger am Benimm von Giovanni, sondern vielmehr daran, dass er einfach unangenehm auffiel. Er trug nicht wie alle einen Parker, sondern Trenchcoat. Also doch Italiener. Übrigens einer von der Sorte, der darauf besteht, nicht den Folklore-Italiener zu geben, der O Sole Mio singt und ständig etwas ins Italienische übersetzen soll. Giovanni Di Lorenzo war Restauranttester für die Männer Vogue und er kennt Familiengeschichten von unfassbaren Gelagen. Angeblich soll ein Ururgroßvater im Alter von 91 Jahren, Tim, pass auf, nach dem Genuss von 94 Riesenravioli auf einmal in der Weihnachtszeit verstorben sein. Apropos alt. Giovanni gehörte viele Jahre zu Crew der Restauranttester der Süddeutschen Zeitung. 1985 bekam er einen Beratervertrag beim Süddeutschen Verlag für die Neugestaltung der Süddeutschen Zeitung und des Münchner Stadtanzeigers. Und im Januar 99 wurde er allein zuständiger Chefredakteur des Berliner Tagesspiegel, wo ihm das Kunststück gelang, in wenigen Jahren aus dem verschnarchten Blatt für Zahnarztwitwen aus Berlin-Dahlem ein bundesweit beachtetes Blatt zu machen. Doch damit nicht genug, der Trenchcoater legte jetzt erst richtig los. Im August 2004 wechselt er als Chefredakteur zum renommierten Wochenblatt Die Zeit. Dazu blieb er natürlich der Talkshow 3 nach 9 weiterhin als Fernsehmoderator präsent. Sein erster Chefredakteur sagt, sein Name ist kompliziert oder zu schwedisch, man weiß es nicht. Daher wurde sein erster Artikel unter dem Namen Hans Lorenz veröffentlicht. Ursula von der Leyen sagt, er bereitet klugen und differenzierten Debatten den Boden. Er lässt sie zu, er öffnet ihnen den Raum. Er ist jemand, der Menschen auch dazu bringt, Dinge zu erzählen. Das ist etwas ganz Seltenes und Schönes. Und Sebastian Merget sagt, Benvenuto Giovanni Di Lorenzo a Fite Gastro. Und könnten Sie vielleicht, danke für die Einladung, Sie sind ein bemerkenswerter, kluger Mann, Herr Merget, auf Italienisch übersetzen?
Dankeschön.
Daran merkt man, dass Sebastian Merget in diesem Podcast relativ wenig Redeanteil hat und jeden billigen Trick nutzt, um seinen Anteil hier ein wenig zu erhöhen. Wir beide haben uns ja auch schon ein, zwei Mal bei dir in deinen Talk-Sendungen begegnen dürfen.
Und in deinem Lokalen auch.
Ja, das auch. Das drüber hinaus. Was ich mich immer frage, ihr macht alle zwei Wochen. Alle vier Wochen eine Talk-Sendung mit jeweils 6 Gästen sind es, glaube ich.
6 bis 8, genau.
Jetzt war die gerade live, kann das sein? Gestern?
Ja, gestern waren wir zum ersten Mal in der ARD.
Wie war's? War's anders?
Ja, ehrlich gesagt, ja. Warum? Der ganze Rhythmus war anders und die Aufregung war noch viel größer als sonst. Und
wen hattet ihr zu Gast?
Unter anderem Peter Maffay.
Den mag ich sehr.
Und Mario Adorf, der hinreißend war. Und die anderen waren auch sehr gut.
Kann man dauerhaft und wie vor allem, wie kann man dauerhaft Interesse an so vielen verschiedenen Menschen mit so vielen unterschiedlichen Geschichten, mit unterschiedlichen Aspekten haben, wenn jemand so des Intellektes voll ist wie du?
Oh, ich weiß gar nicht, ob
weißt du, was
so
meinst?
Viel Intellekt da ist. Ich glaube, dass in dem Moment, wo die Neugier auf Leute nicht mehr da ist, dann bist du nicht nur als Moderator nicht mehr geeignet, sondern auch als Journalist überhaupt nicht mehr geeignet. Ich glaube, es ist die Haupttriebfeder, diesen Beruf zu ergreifen, ist die Neugier. Und die Erfahrung, dass du durch Geschichten auch was bewirken kannst.
Aber du gehörst ja schon eher dem Feuilleton an als allem anderen. Also,
war ich nie in meinem Leben, aber...
Naja, Gastrokritiker der Süddeutschen?
Achso, das war im Lokalteil.
Und wie hat man sich dafür
passt qualifiziert? Da war ich aber echt noch...
Gastro-Lokal.
Erstmal durch Bequatschen der verantwortlichen Redakteurin. Und da war sie streng. Man musste nachweisen können, dass man auch ein bisschen kochen kann.
Ja.
Das finde ich auch richtig.
Absolut.
Und dann hatte ich ein schönes Pseudonym.
Das war?
Deutschmann. Was sonst?
Na natürlich. Hast du unter Deutschmann reserviert?
Ja, klar.
Erzähl mal so ein bisschen hinter den Kulissen. Warum gehst du in ein Restaurant, um es zu kritisieren oder eben positiv zu kritisieren? Also Kritik ist nicht per se negativ, ne?
Stimmt. Also es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht und weil mich Essen immer so wahnsinnig fasziniert hat, ich bin darauf gekommen, weil ich noch ein paar Jahre in einer richtigen Großfamilie, italienischen, gelebt habe. Weniger, aber das waren für mich sehr prägende Jahre bei meinem Großvater, bei dem es zweimal am Tag mindestens drei Gänge warm gab, mittags und abends. Und das war eine solche sinnliche, emotionale Erfahrung, dass ich das nie vergessen habe. Und nach wie vor verbinde ich mit Essen unglaublich viel.
Würdest du denn im Nachhinein sagen, dass es auch wirklich lecker war oder nur, weil du damals, weil es dein Großvater war, lecker war?
Also du verklärst in Erinnerung immer etwas, aber da, wo mein Opa herkam, das ist einfach eine Gegend, in der man unfassbar gut isst, in der Romagna. Und die, da standen vormittags drei Frauen und haben gekocht. Aber wie? Also wirklich alles. Die, weißt du, den Teig noch über den Tisch ausgerollt und die Ravioli gestochen und so weiter.
Weil ich verbinde ja gerade mit Italien, das ist so immer mein Synonym für relativ simple, klare, handwerklich gut gemachte Produkte, die nicht über den Produktwert sich definiert. Also nicht die Filetfresserei.
Ah, das ist eine gute Definition.
Sondern eben schon über die Qualität der Produkte. Ich habe mich einmal getraut, ich habe eine kleine Rundreise durch Italien gemacht und für Italiener italienisch gekocht. Und ich saß am Tisch, habe zwei Stunden nichts gesagt und war fassungslos, wie lange und ausführlich und emotional der Italiener per se, das war fast Klischee,
über das Essen redet,
sich über einen Nudelteig unterhalten.
Nicht nur das, wenn das Essen dann vorbei ist, ja, wo ein normaler Mensch sagt, jetzt erstmal drei Wochen nichts mehr, unterhält er sich mit der gleichen Leidenschaft darüber, was es abends zu essen geben könnte. Und nach dem Abendessen geht es so weiter. Das ist eine Endlosschleife.
Ich muss ganz kurz überlegen, was ich. Also, ich habe noch ein Risotto gekocht. Ich habe gedacht, so, wenn du, selber dann, wenn du in der Höhle des Löwen bist.
Und? Dann, ist es gut angekommen?
Ja und nein. Die Diskussion ging endlos weiter, was reingehört und was nicht. Und mit welcher Emotionalität und mit welcher Lautstärke.
Und was für ein Risotto hast du gekocht?
Ich kann es dir nicht mehr sagen. Ich dachte nur, es ist unfassbar raffiniert zubereitet. Aber schon sehr italienisch, also sehr schlotzig, sehr fließend. Nicht so fein dein Restaurant der 90er, wo alles zu Türmchen aufgebaut worden ist, sondern sowas eigentlich schon verbal, tut mir immer leid, mir fällt kein anderer Begriff ein. Es muss eigentlich so eine Konsistenz wie so ein frischer Kuhfladen haben. Der darf konzentriert sozusagen auf den Teller und dann muss er so ein bisschen auseinanderlaufen und darf nicht. Und die Diskussion wird,
so
immer,
mache ich ihn auch.
Wird immer wieder geführt. Wenn du jetzt dir aber so ein Restaurant rausgesucht hast und du, wie gehst du mit der Verantwortung des Kritikers um?
Ja, da war ich noch sehr jung und muss sagen, das eine oder andere würde ich heute deutlich anders schreiben, weil man da, glaube ich, schon leichtfertiger war in der Kritik. Das haben ja sehr viele gelesen und wenn du jemanden verrissen hast, dann hat das auch böse Folgen gehabt. Und also, aber sagen wir mal, mit den Jahren ist der Respekt, mein Respekt vor der Arbeit von Köchen immer nur gewachsen. Mhm. Ich hatte dann auch wirklich die Ehre, bei einem italienischen Sternekoch mal eine Woche in der Küche zuschauen zu können. Mhm. Und der Koch war schon eine Generation, die du wahrscheinlich gar nicht mehr kennst, von Cholerikern, die auch nicht so wahnsinnig nett waren.
Ja, ich habe die letzten noch erlebt.
Also unglaublich. Ja. Also heute wären das alles Fälle für die Menschenrechtskommission.
Ja.
Aber dieses Talent und diese Fähigkeit, musst du dir vorstellen, dieser Typ hat ein Lokal gehabt, im Lokal seiner Eltern. Die Eltern hatten eine ganz tolle Landgaststätte, eine einfache. Und darin haben sie ihm einen Raum eingerichtet, in dem er angefangen hat, sich auszutoben. Und bis er zwei Sterne hatte, ist er immer noch. Und dann sind wir mal woanders essen gegangen. Auch in ein ganz gutes Restaurant. Und der Ober, der war natürlich total aufgeregt, dass dieser berühmte Koch dahin kommt und sagte, was wollen Sie denn haben, was wollen Sie denn haben? Und er sagt, ich habe keinen Hunger. Schon frustrierend. Ach, Sie müssen was essen, Maestro, Sie müssen was essen. Ja, dann bringen Sie mir ein bisschen Schinken. Dann sagt er, wir haben einen Schinken. So einen Schinken haben Sie lange nicht mehr gegessen. Schinken kommt, stochert rum, isst eine Scheibe, lässt es liegen. Der Ober kommt und sagt, sagen Sie, warum essen Sie diesen Schinken nicht? Hat er nicht geschmeckt? Und der Maestro, der Koch, schweigt. Und da hat er den Fehler gemacht und hat nachgehakt. Warum essen Sie diesen Schinken nicht? Und da sagt er, weil Sie diesen Schinken mit einem Messer geschnitten haben, mit dem Sie vorher Mortadella geschnitten haben. Und jetzt schwöre ich dir, ich hatte den Schinken auch probiert, fand den wunderbar. Ja. Und der Ober sagt, das ist unmöglich, Meister, unmöglich, das ist eine Verleumdung. Dann kam er zurück, schwand zwischen den Beinen und sagte, wir lassen uns wahnsinnig entschuldigen, es war so. Und dann merkst du, dass das ein Talent auch ist, ein Talent, was wenige so haben. Seine eigene Mutter hat mir gesagt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher er das hat. Von uns, die ein Leben lang schon kochen, nicht.
Ich glaube ja wirklich, es gibt einfach Menschen, die haben eine Fähigkeit, bestimmte Dinge ganz,
Rezeptoren,
ganz, 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 ganz besonders wahrzunehmen. Ich glaube da zum Beispiel, dass ich dazu gehöre.
Würdest du denn so ein Messer kapieren? Wenn
eben nicht. Also okay. Ich gehöre schon dazu, dass ich mit der notwendigen Ausbildung und Konzentration viel mehr aromatisch hätte mit meinem Geschenk. Dass ich sehr gut schmecken kann, dass ich sehr gut aus, also eher schmecken kann. Ich kann sehr gut schmecken, ich kann im Kopf gut schmecken.
Kannst du Geschmäcker irgendwie so speichern, abspeichern?
Das ist, glaube ich, mein eigentliches Talent. Also ich kann, und zwar auf eine ganz seltsame Art und Weise, auf einer emotionalen Ebene. Es gibt ja ein Format, das ich mache, das nennt sich Kitchen Impossible. Da geht es ja genau darum. Und das ist die größte Herausforderung, die wir eigentlich haben, abgesehen davon, dass wir die Rezepturen nicht kennen und die Verhältnismäßigkeiten. Und aber wir probieren dieses Gericht ein einziges Mal. Müssen dann uns den Geschmack merken, die Produkte einkaufen und jetzt nicht wissen, wie wir diesen Geschmack herstellen, aber wir müssen uns immer wieder denselben Ton, das ist wie so eine Tongabel, die wir uns eigentlich geschmacklich immer wieder auf die Zunge klopfen und dann nochmal wieder ändern. Wie hat es geschmeckt? Was war salziger, säuriger? Was war das Gesamtergebnis? Und wenn ich das versuchen würde, dann würde ich jedes Mal jämmerlich scheitern. Was ich aber kann, wie soll ich das zum Ausdruck bringen? Bei mir wird Geschmack dreidimensional. Geschmack kriegt bei mir einen Körper.
Dann kann man sich auch besser merken, wenn man damit Form verbindet. Ne?
Ich glaube, das ist so, wie andere Leute sich Brücken bauen, wenn sie bestimmte Gedichte oder bestimmte Zahlen auswendig lernen müssen, um das an bestimmten Stellen abzurufen oder Gedichte oder ähnliche, baue ich mir Geschmacksbrücken. Und ich nenne es immer die Assoziationskette. Und die kann ich extrem gut abspeichern. Die Assoziation verliere ich sehr selten, ganz selten. Das heißt, ich kann mir einen Geschmack auf ewig merken, ohne dass ich noch weiß, wie es schmeckt.
Okay. Das ist aber deine Gabe, das kann man sich nicht antrainieren.
Das meine ich. Das ist wie jemand, der ein gutes Rhythmusgefühl hat. Und
dazu musst du, glaube ich, eine Kondition haben wie ein Tier. Weil es ein irrsinnig anstrengender Beruf ist.
Das finde ich gar nicht so.
Ich habe da Leute schuften sehen.
Ja,
so.
Ja, es ist ein... Aber eine schöne Anstrengung. Also das gibt Momente, so jetzt in der Bollerei, wir haben gerade 2 Mann zu wenig, also falls wir, nicht weil wir das so wollen, um noch mehr zu verdienen, sondern wirklich aufgrund von Personalwechsel, irgendwie sind wir gerade 2 Mann drunter. Kleine Aufforderung, wenn jemand Lust hat, bei uns in der Küche mitzuwirken, Männlein oder Weiblein, einfach nur Lust hat, die Gäste mit der eigenen Kreativität und mit dem eigenen Handwerk zu begeistern, herzlich willkommen zur Bewerbung oder würden wir sehr gerne euch begrüßen dürfen bei uns in der Bollerei.
Gut, dass wir darüber gesprochen haben.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Ich mag das nicht, wenn Kochen immer so als anstrengend, als so brutaler und entbehrungsreicher Beruf ist, beschrieben wird. Das ist so ein reichhaltiger und schöner Beruf, weil du wirst auch mit unfassbar vielen Dingen beschenkt. Also auch mit vielen Momenten, Erlebnissen.
Wenn du Erfolg hast, klar.
Ja, ich war ja nicht immer erfolgreich. Selbst da habe ich es gemacht.
Aber du warst relativ schnell erfolgreich.
Das stimmt. Ja. Das stimmt.
Das heißt, du hast viel zurückbekommen.
Ja, doch, das ist richtig. Allerdings vielleicht auch, weil ich mir Erfolg gar nicht so hochgehängt habe. Also mir hat es gereicht, wenn andere das Essen gut fand. Und das ist ein Erfolg.
Klar.
Und wenn dann 9 Leute das Essen scheiße gefunden hätten, wäre es mir egal. Ich hätte mich an die eine Person. Ich habe die große Gabe, das ist leider, was Köche sehr hart haben, dass sie, wenn die 100 Leute bekochen und 99 gehen vor Freude auf den Tisch und geben Applaus, aber einer meckert, du gehst mit dem Gefühl des Meckerers nach Hause.
Aber so geht es jedem Theaterschauspieler. Jedem Opernsänger, der guckt nur auf den einen, der aus Gründen, die überhaupt nichts mit dem Theaterstück oder mit der Oper zu tun haben, irgendwie steif in seinem Sessel sitzt und sich nicht regt. Nur an den denken.
Und einem Chefredakteur geht es auch so, wenn sich einer nur negativ über den Artikel äußert?
Ja, ich meine, weißt du, da hat sich viel geändert. Ja? Also es gibt nichts mehr, was du tun kannst, wo du nur Zustimmung kriegst. Du kriegst immer auch Gegenwind bei allem. Besonders, wenn es was Auffallendes ist und was Außergewöhnliches. Oder wenn sich jemand etwas traut. Aber klar, ich meine, du musst auch lernen, damit umzugehen. Also das wegzustecken, was nicht so angenehm ist. Sonst hältst du es auch nicht so lange aus.
Wie gehst du denn selber jetzt mit Kritik um, wenn du selber schon schriftliche Kritik verfasst hast?
Erstmal versuche ich auf jeden einzugehen, der Kritik äußert. Mhm. Wenn die dich Pöbeleien enthält oder Beleidigung, kriegt jeder dann auch eine anständige Antwort. Mhm. Und manches beschäftigt mich sehr.
Zum Beispiel? Also was
wenn ich das Gefühl habe, der hat einen Punkt. Der hat einen Punkt getroffen. Ja? Und anderes, da muss ich sagen, schade, aber es ist einfach, es melden sich dann auch die, die es nicht so gut finden. Mhm. Und die viel, viel mehr Menschen finden etwas gut und haben sie vielleicht nicht so geäußert. Man muss es auch einfach mal einordnen können. Mhm. Sonst wird man, glaube ich, an Kritik verrückt.
Bist du jemand, der die Neigung dazu hat, darauf zu antworten?
Habe ich ja gerade gesagt, an jeden.
Das machst du wirklich? Ja. Weil das mache ich zum Beispiel nicht.
Ah, okay. Ich versuche wirklich, mir sind bestimmt auch schon Antworten durchgerutscht, aber wir versuchen eigentlich jedem eine Antwort zukommen zu lassen.
Mhm. Also ich,
bei der Zeit jedenfalls, beim Fernsehen ist es was anderes.
Ich nehme sie wahr, ich lese sie, ich beschäftige mich auch damit, aber ich antworte nicht, weil ich dann jetzt die Energie dafür nutzen muss, eventuell die Kritik entweder angemessen umzusetzen, also vielleicht besser zu machen, oder aber mich nicht zu sehr durch Negatives beeinflussen zu lassen.
Auf der anderen Seite machst du die Erfahrung, dass wenn du zum Beispiel jemanden anrufst,
das mache ich gerne,
dass der dann meistens ganz überwältigt ist und meistens hat es dann auch einen versöhnlichen Ausgang.
Komplett. Also da kann ich dir zustimmen, das mache ich wirklich gerne, dass wenn wir schriftliche Kritik bekommen, die ich für angemessen empfinde oder wo ich wirklich sage, ach du, das ist alles, was ich da lese, glaube ich, weil das kann passieren. Ich war jetzt selber nicht dabei, ich habe selber nicht geschmeckt, nicht probiert, aber es klingt nach einem schlüssigen Fehler, den wir da gemacht haben. Und wenn auch die Tonalität stimmt, ich schreibe halt keine SMS, bin nicht in WhatsApp oder keine E-Mails. Und ich lasse dann immer eine E-Mail schreiben, bitte einmal die Angabe der Rufnummer und dann würde ich sehr gerne anrufen.
Okay,
da fühlen sich die meisten Leute verarscht und denken,
das passiert eben. Glauben die das überhaupt, dass du das bist dann?
Nein,
so die ersten zwei Minuten.
Das stimmt, das habe ich auch schon, das kann ja jeder sagen. Ja, kommt relativ oft als Antwort, als erste Reaktion.
Und dann kommt bei mir auch eine klare Entschuldigung, weil was wir nicht machen wollen, wir wollen ja niemanden den Arm zerstören. Mhm. Und das ist ganz oft in der Kritik, wir hätten ihnen das Wochenende ruiniert.
Ja, das ist ein bisschen überzogen.
Und da sage ich, jetzt müssen wir die Relation wieder einhalten, das ist ein Essen, das ist ein Spiel, es ist ein Miteinander irgendwie und natürlich machen wir vieles richtig, aber und manchmal auch vieles falsch, aber wir machen es definitiv nicht mit Absicht. Und wenn ich herauslesen kann, dass wir irgendwie einen Teil dazu beigetragen haben, weil so eine Wunschvorstellung von was hatten, was wir nicht aufrechterhalten können, dann finde ich, gebührt es auch manchmal eben anzurufen und sagen, das tut uns wirklich leid, weil das war keine Bösartigkeit dahinter. Wie können wir das wieder einigermaßen
gut machen? Ich gehöre zu denen, die im Restaurant, wenn sie nicht so gut essen, eher still leiden.
Mhm.
Aber wenn ich dann mal was sage, weil es wirklich so unübersehbar und unüberschmeckbar ist und dann kommt eine patzige Antwort, dann ist es aus.
Was heißt denn es aus?
Dann sage ich nie wieder. Und die Überwindung, das zu sagen, ja. Und ich finde, der andere profitiert doch auch davon, wenn du eine Rückmeldung gibst. Ich versuche es auch immer sehr, sehr höflich zu sagen.
Es ist sehr schwer. Es ist unfassbar schwer. Wir Köche sind alles Dieven und egal in welcher Form die Kritik kommt, man erwischt uns beim Fehler. Mhm. Und wir hören es nicht gerne.
Dürftest du dich als Gast eigentlich beschweren, also gerade als Koch, also macht das ein Koch bei einem Koch noch ein prominenter Koch?
Ich habe den Riesenfehler, dass ich Fehler einschätzen kann. Ich habe den Riesenvorteil, dass ich Fehler einschätzen kann. Ich weiß, ich kann einen Teller sehen und weiß, warum es nicht richtig ist.
Du siehst es schon beim Rausgeben?
Nee, aber ich esse es ja und ich kann sagen, okay, das ist jetzt keine Absicht, das ist einfach so.
Ach so, okay.
Manche Fehler passieren.
Du kannst die Fehlerkette in
Abläufen sozusagen einarbeiten. Okay. Und erst, wenn ich das Gefühl eines Vorsatzes habe, sprich, man wollte den Fehler verstecken und kaschieren, sondern ich kann das sehen, ob der Koch den Fehler gesehen hat oder nicht.
Hm.
Und wenn was versalzen ist, dann sage ich, Entschuldigung, ich glaube, da hast du dich kurz versalzen. Und wenn er dann sagt, nein, ist nicht so, dann sage ich, okay, dann hätte ich es gerne weniger salzig, wenn es irgendwie machbar ist. Aber das ist keine Negativkritik. Das ist einfach nur aufmerksam machen auf den Fehler.
Salzig ist auch das Leichteste.
Aber was ist ein kaschierter Fehler in der Kulinarik zum Beispiel?
Ich habe früher, als ich anfing, als ich meinen ersten Laden hatte, musste ich die ersten Einstellungsgespräche führen. Ich wusste nicht, wie und nach welchen Kriterien soll ich denn einstellen. Weil wenn du mich gesehen hast, ich habe ein fulminantes Zeugnis aus dem Ritz-Hotel aus London mit einem tollen Wappen drauf und allem drum und dran, aber ich habe da nur Spargel geschält. Ich habe nichts gemacht. Ich war wirklich die Bumsbirne da. Ich war der Idiot, der deutsche Idiot, der wirklich von links nach rechts geschickt worden ist und beschimpft worden ist. Und der
Bumsbirne.
Im Vorbeigehen.
Aber ich habe dieses Zeugnis, aber das Zeugnis sagt nichts über meine Fähigkeit des Kochens aus und nichts darüber zu dem Inhalt, was ich geliefert habe. Also, bin ich dazu übergegangen, ich habe mit den Bewerbern gekocht und ich habe mit Absicht was anbrennen lassen.
Ah, okay.
Und dann gab es drei Kategorien, mach's mal ein bisschen kurz. Die erste Kategorie hat das Schwarze genommen, nach unten auf den Teller gelegt und hat es rausgeschickt. Aber ich habe keine richtige Attitüde, weil nur wenn man den Fehler nicht sieht, schmeckt man ihn ja noch.
Das, ist das ja, machen dann wen, Leute, die wen, drehen das einfach
ja,
um.
Ja, so, und wen willst du verarschen? Das, also ja. das, da verarsche dich auch selber mit. Also das ist nicht richtig. Die nächste Kategorie.
So unbeobachteten Moment dreht das denn um.
Unfassbar. In unbeachtet, und die zweite Kategorie, derjenige, der hat gesagt, nee, das serviere ich nicht. Den habe ich auch nicht eingestellt. Weil der gesagt hat, ist verbrannt. Da habe ich gedacht, du bist immer noch mein Angestellter. Also Kritik muss auch ein Rahmen sein. Und einfach nur Renitenz und Widerspruch, da kannst du auch nicht...
Echt?
Ja, kannst du auch, kann ich auch nicht mitarbeiten.
Jetzt ist bin wichtig. Ich auch gespannt, wen er eingestellt hat.
Oder? Eingestellt habe ich die Leute, die gesagt haben, Chef, das ist ein bisschen dunkel, soll ich das servieren? Das, die habe ich eingestellt.
Weil
das
war mein Respekt. Fehler sozusagen mit Absegnung von oben. Fehlererkennung mit Absegnung von oben. Nee,
weil er mich auf eine sehr gute Art und Weise auf meine Schwachstelle aufmerksam gemacht hat. Er hat den Fehler gesehen. Er hat mir die Inkompetenz noch überlassen, darüber zu entscheiden, ob ja oder nein. Hat aber es laut ausgesprochen, also hat mich sehr deutlich darauf aufmerksam gemacht. Okay. Also kein Schisser, ein Typ, der hat Rückgrat. Er hat auch noch fachliche Kompetenz und hat auch noch sowas wie eine soziale Empfindung, dass er in dem Moment vielleicht erstmal gucken sollte, wo, wie wird hier auch gearbeitet.
Tim, ich bin ja jetzt in einem Podcast, in dem du die Fragen stellst. Was ich immer schon mal wissen wollte, ist...
ich bin so dankbar, dass du das Gespräch
hast. Nein, jetzt, dann höre ich auf. Dann möchte ich genießen, dass du fragst.
Ich habe euch zum Glück was mitgebracht.
Herrlich.
Oha, Anna-Maria hat uns auch was mitgebracht.
Alkohol. Ich euch auch. Hast du was mitgebracht?
Ja.
Ein Gastgeschenk? Ja. Wollen wir das heute mal ein bisschen früher machen?
Der Gast ist der König, kann er machen, wann er will.
Außerdem darfst du erstmal die
Zum
Frage
Zum Beispiel jetzt.
Ja, pass auf, die Frage ist, ist das, es gibt doch diese Geschichten, die dir jeder erzählt und von denen du weißt, die können nicht stimmen. Ja? Die berühmte Vogelspinne in der Yucca-Palm oder so.
Ja, ja, ja.
Stimmt die Geschichte, dass Köche ins Essen spucken, wenn ihnen eine Beschwerde irgendwie ungerecht vorkommt?
Hatten wir gerade, ne? Neulich.
Ich habe in den besten Häusern Europas gearbeitet und ich habe in den größten Bumsschuppen Europas gearbeitet, also von bis. Ich habe Pommesbuden, Imbissbuden, Ausflugslokale, 6-Sterne-Hotels, Sterne-Restaurants. Ich habe noch nie einen einzigen Menschen kennengelernt, der mit Absicht sein eigenes Essen ruiniert hat. Noch nie.
Auch nicht, um jemanden zu ärgern, der sich beschwert hat.
Ich glaube, wir reden hier von einem transportierten Bild. Ich nenne es immer White Trash.
Aber du siehst, das ist eben diese Legende.
Noch nie. Ja. Noch nie. Also wirklich noch nie. Noch nicht mal ansatzweise. Okay. Es gibt dieses Gerücht irgendwie davon, dass wenn ein Koch mal oder ein Kellner mal seinen Penis in die Suppe gehalten hat, habe ich gesagt, wie dumm musst du sein, deinen Penis in die heiße Suppe zu halten.
Komm, lass uns das jetzt nicht.
Ich würde mal Fürsprecher sein jetzt für die kochende Zunft und damit meine ich jetzt nicht derjenige, der es wirklich komplett nur noch aus Notwendigkeit macht, sondern jeder, der den Beruf gelernt hat und sich damit sehr beschäftigt oder eine Leidenschaft für die Zubereitung von Lebensmitteln hat, würde nicht in sein eigenes Essen spucken. Da musst du ein kleiner Mensch sein. Ein kleiner Mensch.
Ich finde das sehr beruhigend.
Ich muss auch wirklich sagen, das haben wir, glaube ich, schon mal im Podcast.
Ja.
Feis heißt die Seite?
Mhm. Weiß.com.
Da gibt es einen Undercover-Bericht, ob eines Küchenchefs 34 Berlin. Irgendwie so. Und der ist so mit einer weißen Maske vor schwarzem Hintergrund. Also sieht so ein bisschen so eine Mischung
aus. Der enthüllt alle Sünden.
Und der
mit verzerrter Stimme.
Mit verzerrter Stimme, weil es der große Enthüllungsbericht ist. Und natürlich. Wie er denn erzählt. Und da sag ich, Alter,
ich hätte gern 2 Cappuccini.
Bullshit. Wirklich Bullshit. Es mag mal den einen oder anderen verirrten Menschen geben.
Aber ihr habt doch vorhin über den Cappuccino geredet, ne? Wenn er zwar richtig bestellt wird.
Wie bestellst du denn 2 Cappuccini?
Soll ich dir mal sagen, das ist eine Sache, die Italiener nie verstehen werden, dass man in Deutschland nach dem Essen ein Cappuccino trinken muss. Weil der Cappuccino gilt als etwas sehr Schweres, was schwer im Magen liegt. Und deswegen ist das immer wieder ein Grund zur Freude. Wenn so eine Bestellung kommt, freudiges Staunen.
Ich finde aber, dafür gibt es relativ viel Starbucks inzwischen auch in Italien. Und die da ihre Milchlatte-Dinger da machen.
Aber nicht,
auch
nicht, nur aber nicht nach dem Essen.
Ist das nicht so ein veraltetes, romantisches Bild?
Ich habe ein sehr unromantisches Bild von Italien, auch weil ich glaube, das ist das unromantischste Volk der Welt. Aber das mit dem Cappuccino stimmt.
Okay.
Also ich mache das jetzt mal so wie bei dem Einstellungstest von Tim. Ich frage Tim jetzt einfach mal, möchtest du ein Hauptthema, was ich für diese Sendung vorbereitet habe, von mir kredenzt bekommen? Oder hast du etwas anderes, was du gerne selber
durchziehst? Nee, kannst du. Mich würde noch mal eins interessieren, wenn ich das so fragen darf. Alles. Und wirklich so, warum geht E und U so schlecht miteinander? Also warum, du bist ja jetzt ein ernstzunehmender Journalist, ich mache das einfach mal flach. Du bist jetzt auch nicht zu Gast in einem Blödel-Podcast. Warum ist Intellektualität immer so ernst?
Findest du, dass Intellektualität zwangsläufig ernst ist?
Unfassbar
ernst. Ja.
Ja. Nimmt sich auch unfassbar ernst.
Und gebe ich dir selber diesen Eindruck von mir?
Es gibt manchmal Runden, wo ich denke, Mensch, durch dein Sprachtempo versuchst du jetzt der Frage an den Fernsehkoch schon mehr Bedeutung beizumessen, als gar nicht zu holen ist. Weißt du, was ich meine? Also wie war es denn damals mit deiner... die erste Erinnerung
dann ist an es die einfach,
Kartoffel.
Das ist ja interessant, lass uns doch da mal drüber reden.
Dann war es einfach eine schlecht gestellte Frage, würde ich mal sagen.
Also schlechte Redaktion.
Nee, aber das ist ja oft dieses E und U, das sich so schwer überschneiden lässt. Das ist so,
ich finde, also wenn es so ist, dass es dass in deiner Wahrnehmung die Intellektualität so ernst daherkommt, ist es auch was sehr Nordisches.
Ist es?
Ja, ich finde schon. Ich finde, dass... je weiter du in den Süden gehst, desto mehr entdeckst du sogenannte Intellektuelle oder auch echte Intellektuelle, die auch an vielen anderen Dingen unglaubliche Freude haben und das auch ausstrahlen.
Mhm. Wann warst du das letzte Mal emotional sozusagen in der Ausübung deiner Tätigkeit?
Ich glaube, jeden Tag.
Ja?
Natürlich, klar.
Weil
du kannst doch nicht ein gutes Blatt nur mit dem Kopf machen, das musst du auch mit dem Bauch machen.
Na, 100%, aber in der Kommunikation wirkst du sehr kontrolliert.
Also,
darf ich das einschenken übrigens?
Ich habe leider was Artverwandtes, aber ich schenk schon mal ein.
Artverwandt heißt kurz oder misch?
Nee. Nicht mischen.
Nicht mischen.
Auf keinen Fall mischen.
Entschuldige.
Jetzt habe ich die Frage vergessen.
Es geht einfach darum,
dass... Ich bin immer so... Achso. Du, pass auf, das ist so ein Ding, wenn du mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so bei denen die Sau rauslässt, also dich so zeigst, wie du dich gerade fühlst. Mhm. Wir haben übrigens eine Seite, die ist schön, das ist so ein Foto von einem Tier und die Seite heißt Du siehst aus, wie ich mich fühle. Mhm. Also wenn du das so 1:1 rauslässt, es ist einfach, es bringt überhaupt nichts. Sag ich dir, ich komme aus einer Familie von Cholerikern. Beim Essen gab es manchmal so viel Streit, dass die Kinder vom Tisch getragen wurden. Und es hat, außer dass du terrorisiert warst beim Zuhören, überhaupt nichts gebracht. Nichts Befreiendes. Und wenn du so, und erst recht hat, bringt es nichts, wenn du so mit deinen Kolleginnen und Kollegen umgehst. Für dich ist es dann schnell vorbei. Es hat dann für dich selber im Moment so einen Moment der Entlastung. Und dann fangen die ganzen Probleme an, die du dann irgendwie bewältigen musst. Tim, ich kann nicht mittrinken, weil ich sofort anfange zu stottern.
Zu stottern?
Und die Worte zu verschleifen und so weiter. Und das hat man immer für eine Koketterie gehalten. Ich habe aber mal Sarah Connor in der Sendung gehabt. Und die hat mir was erzählt von ganz intellektuell, von Grünkohl mit Pinkel. Mhm. Und dazu gab es dann einen Schnaps. Ja. Und sie sagt, jetzt trink doch auch mal einen mit.
Ja.
Das war einfach nur noch schrecklich. Ich habe keine einzige gerade Frage mehr rübergebracht. Du kannst das offenbar.
Ja, ich kann es. Mir ist es auf jeden Fall egal.
Das ist so,
ich sag mal, wegen meiner sehr artikulierten Pronunziation meiner Worte definitiv nicht.
Dieses Wort wiederholen wir dann im Laufe der Sendung immer wieder.
Also ich sag mal so, ich habe nicht den Fernsehpreis für klare Aussprache bekommen.
Also ich habe auch früher Sprechunterricht genommen, weil ich so genuschelt habe.
Cheers.
Ciao.
Als Italiener. Salute.
Als Deutsch-Italiener oder was auch immer.
Hm. Nee, vielleicht war meine Frage nicht richtig. Also
du sagst, ich wirke so kontrolliert. Ich empfinde mich nicht so, aber ich versuche in der Tat, mich ziemlich zivilisiert gegenüber Leuten zu verhalten, mit denen ich arbeite.
Das ja. Ich überlege manchmal, wenn du jetzt zum Beispiel, du bist Chefredakteur einer Zeitung, die ja eine gewisse Ernsthaftigkeit hat und ein gewisses Gewicht, nicht vom Papier, sondern auch in der Art und Weise, wie da... Zusammenhänge dargestellt werden. Und ich denke manchmal so, ja, ihr schreibt für die Leute, die es schon wissen oder schon vorbereitet sind, dieses Wissen zu verarbeiten. Wäre es nicht auch manchmal sehr spannend, Menschen dieses Wissen zu vermitteln, die Art und Weise, wie ihr schreibt, gar nicht verstehen?
Doch, ich finde...
Verstehst du, was ich meine?
Ich kann dir eine Geschichte erzählen, die mir im Zug passiert ist. Von Berlin nach Hamburg. Da kam die Zugbegleiterin, reden wir zum zweiten Mal vom Zugbegleiter in diesem Podcast. Eine Frau diesmal.
Vielleicht war es die gleiche.
Nee, bei uns war es auch eine Frau. Bei Helmut Schmidt war es ein Mann. Und diese Frau sagt, ich bin übrigens Abonnentin der Zeit. Und sagt das gar nicht so nach dem Motto, schön Sie zu sehen. Oder so ziemlich grimmig. Mhm. Und sagte, ah, schön. Und wissen Sie eigentlich, was das für mich bedeutet, finanziell so ein Abo zu halten?
Ui.
So, erstmal das. Und dann sagte sie, und manchmal, wenn ich Stücke bei Ihnen lese, die sind für mich so schwer verständlich, dass ich das Gefühl habe, Sie wollen mich nicht dabei haben.
Das ist vielleicht die Frage, auf die
ich abziehe. Diese Geschichte, die fand ich so ergreifend. Mhm. Und ich habe die tausendmal in der Reaktion erzählt. Und sodass ich versuche, sehr darauf zu achten, dass gerade komplizierte Sachen so erklärt werden, dass sie jeder verstehen kann, der sich für das Thema jedenfalls interessiert. Auch wenn der eine oder andere dann schon geschimpft hat und gesagt, das ist Verständlichkeitsterror. Aber lieber der Vorwurf als die Zugbegleiterin, die sagt, ich fühle mich ausgeschlossen.
Aber das hieße, du musst die ganze Zeit lesen. Also hast du schon mal eine ganze Zeit gelesen? Das ist ja unfassbar schwer. Ja,
unfassbar schwer, und ich schaffe das auch erst danach und nicht davor. Das schafft kein Mensch. Nee, ne? Also stichprobenartig greifst du dir was raus oder mit der Zeit kriegst du auch ein Gefühl dafür, womit du Ärger haben kannst. Guckst du da schon mal drauf? Entschuldigung. Aber erst danach, und natürlich gibt es da in jeder Ausgabe entdeckst du Sachen, wo du sagst, nee, die hätten uns so nicht durchrutschen dürfen. Fehler.
Nee, ich frage wirklich so ein bisschen, weil...
Ja, aber die Aufgabe, ich glaube, das ist ja, wenn du mich fragst, was ist heute das größte Problem, ist, dass wir wie ich finde, in Blasen kommunizieren und es so schwer ist, Diskussionen zu führen, die Menschen quer durch alle Schichten und horizontal zu ihren Einstellungen auch noch zu treffen. Aber das ist ja die Voraussetzung für Verständigung, gell? Dass man nicht nur mit seinesgleichen redet.
Das ist das eigentlich Spannende.
Das ist auch das Spannende an meinem Beruf. Und im Moment, weißt du, öffentliche Diskussionen werden für mein Empfinden ganz stark von den Rändern her geprägt und geführt. Und mit dem unbedingten Willen, die jeweils andere Seite misszuverstehen. Mhm. Ihnen das Schlimmste zu unterstellen, und das finde ich entsetzlich.
Kannst du einmal ganz kurz das Zitat von Christian Bau googeln über mich im Zusammenhang mit Dieter Bohlen? Weil es gab eine Auflage, dass du unser Gast bist, oder ein Wunsch wurde geäußert, dass du nicht zu Gast in einem Blödel-Podcast bist. Wie definierst du einen Blödel-Podcast?
Diesen Wunsch habe ich gar nicht geäußert.
Also es hieß einfach nur jetzt kein albernen Podcast.
Nein, ich habe gesagt, wenn das ich kannte deinen Podcast, habe ich gesagt nicht. Ich habe nur gesagt, wenn das eine Sache ist, wo vor allen Dingen gelacht wird, was ich herrlich finde.
Ja.
Da, glaube ich, bin ich nicht vielleicht gar nicht geeignet. Und nur so war das gemeint. Da siehst du, wie sich das so verselbstständigt.
Das meine ich auch. Und ich finde, ich dachte jetzt erst, okay, jetzt denkst du
doch... Ich bin ja kein Komiker, ja.
Dass ich jetzt doch wieder der bin, wie ich mich manchmal auch sehr gerne präsentiere, nämlich manchmal mit einer gewissen lauten Oberflächlichkeit, mit einem gewissen rustikalen Humor. Aber am Ende
Das hättest du falsch verstanden, weil die Tatsache, dass ich heute hier bin, ist... ein Zeichen meines Respekts.
So sehe ich das auch komplett. Und das weiß ich auch. Wir haben da schon viel drüber gesprochen. Weil ich mal so überlegt habe, was ist meine eigentliche Leistung? Und das ist nicht, ich bin ein guter Koch, aber davon gibt es sehr viele bessere in ganz Deutschland. Da meine ich sehr viele. Ich rede nicht von 10, 20, ich rede von Tausenden. Was ich allerdings kann, ich glaube, dass ich sehr komplexe Vorgänge, die eigentlich Kochen erfordern, auf eine sehr simple Art und Weise darstellen kann, um Menschen für dieses Thema zu begeistern, ohne dass sie wussten, dass sie sich überhaupt dafür interessieren.
Ja.
Weißt,
das finde ich toll. Das finde ich ganz toll.
Und das ist das, was ich manchmal so vermisse oder wo ich eben die Sehnsucht. Ich bin leider einer der Schüler, die nicht sonderlich fleißig waren und eigentlich nicht gelernt haben zu lernen. Was ich sehr vermisse. Das ist irgendwie so das große Geheimnis. Ich möchte wieder eigentlich lernen. Und viel Wissen, viel Eindrücke, die ich derzeit sammle durch Reisen, durch Momente, durch Kontakte mit bestimmten Menschen, kriege ich gar nicht mehr verarbeitet. Und ich kann auch gar nichts mehr damit anfangen. Also ich reite da sehr drüber. Und ich habe mal John Neumeier getroffen. Und der konnte mir Ballett erklären. Der konnte das auf eine sehr schöne Art und Weise. Und vorher war ich immer nur von der Arroganz des Unwissenden umgeben. Nee, von der Arroganz des Wissenden umgeben. Das, als wenn du dich versucht hast...
Oder deiner Fantasie, dass die Wissenden arrogant sind.
Das war keine Fantasie, das war sehr deutlich.
Ich finde nicht, dass Leute, die was wissen, unbedingt arrogant sind. Das ist
nein,
ja,
nicht alle.
Das ist ja auch eine Unterstellung, die man jedem machen kann, der irgendwie auffällt. Ja? Du bist ein berühmter Koch, also bist du jemand, der sich was darauf einbildet.
Ich sag mal so, ich habe selber mal Kritik in einem Restaurant geübt an einem Gericht. Das ist sehr hoch gelobt. Würde ich sogar zur deutschen Speerspitze dert, und damit meine ich nicht Christian Bau, der auch das ist. Aber deshalb nenne ich den Namen nicht, weil es für mich keinen Sinn macht, in der Öffentlichkeit drüber zu reden. Und ich sagte, dass ich das Gericht jetzt nicht sonderlich besonders fand. So,
das hast du eben ins Gesicht gesagt.
Ja, weil es wurde ein Riesengeschiss drumherum gemacht. Und ich habe gesagt, ihr erzählt mir mehr, als sich auf dem Teller abspielt. Das ist so, das transportiert sich nicht. Und dann war die Antwort, und die habe ich geliebt, die Antwort. Dann bist du vielleicht intellektuell noch nicht bereit für unsere Küche. Und dann habe ich gedacht, und das ist so ziemlich die dümmste Antwort, die du mir geben kannst. Also kannst nicht sagen, nur weil ich was nicht verstehe, dass ich dumm bin, vielleicht verstehe ich es ja wirklich nicht, weil du es auch nicht gut erklärst.
Ja. Das stimmt, aber das gilt für alle Bereiche und für jeden Menschen.
Ja.
Gestern fällt mir übrigens ein, bei einer Frage hat mir der Gast zu verstehen gegeben, dass er die Frage ziemlich doof und unoriginell fand.
Ui, magst du sie sagen?
Ja, ich habe Peter Maffay gefragt. Ich war noch nie verheiratet, ich habe das auch bekannt. Ich war noch nie verheiratet. Sie sind schon viermal verheiratet gewesen. Sind Sie eigentlich ein Romantiker? Ja. Und da hat er so reagiert. Und dann hat er aber so geantwortet, dass ich sagen musste, wissen Sie, die Frage war vielleicht doof,
ja,
aber die Antwort war super.
Was hat er gesagt?
Na, er hat einfach, dann, als er sich wieder eingefangen hatte, hat er gesagt, ja, bin ich. Und dann hat er erzählt, wie schön es im Moment ist mit seiner neuen Frau und dem kleinen Kind.
Ich glaube, du musst Romantiker sein, um viermal verheiratet zu sein.
Total, weil
du
musst ja jedes Mal wieder denken, es ist fürs Leben.
Ja, stimmt. Das meine ich ja. Das ist so. Das trifft eine Entscheidung fürs Leben.
Total.
Und wenn er sie häufiger mal überdenken muss, weil es eben nicht die richtige Entscheidung war, ist das legitim. Aber eben zu sagen, also jemand, der nicht mehr heiratet, weil er sagt, ich habe einmal den Fehler gemacht, der hat die Romantik verloren.
Total. Und dann hatten wir so einen Ausschnitt aus seinem neuen Video. Das heißt natürlich für immer jung.
Ja.
Was sonst? Rock'n'Roller. Und dann habe ich ihm gesagt, ich habe dieses Video gesehen mit ein paar italienischen Freunden und die haben gesagt, Musik ist super, aber warum guckt der so wütend?
Ja.
Und da war aber auch gut. Er hat im Moment hat er so innegehalten, guckte sehr ernst und dann hat er einfach das weggelacht, ja, und hat gesagt, dann haben sie mich noch nie erlebt, wenn ich wütend bin.
Ich kann sagen, aber Peter, wenn er, also
ich glaube, wenn der wütend wird,
wir sind nicht dicke, aber wir haben uns natürlich, man läuft sich irgendwann mal über den Weg. Bei irgendeiner Sendung, wo du in irgendeinem Panel sitzt oder auf irgendeiner Veranstaltung. Und mit ihm kam ich ins Gespräch, weil er ja eben auch als Landwirt sehr aktiv ist und auch mit seiner sozialen Kompetenz auf Mallorca, mit seinem Projekt, was glaube ich auch durch die Tabaluga-Stiftung mitfinanziert wird. Mhm. Jetzt hänge ich mich ein bisschen weit raus. Wo es um die ökologische Produktion von Lebensmitteln geht und das Verständnis von jungen Menschen, eben wie diese Produkte eigentlich entstehen. Und wir wollten irgendwann mal immer irgendwas miteinander zusammen zu tun haben. Aber wenn er mimiklos ist und es gibt einfach Momente, wo unser Gesicht nichts tut, dann wirkt er immer ein bisschen pissig.
Ja,
er wirkt immer. Aber wenn er lacht, dann blitzt der Geist und der Schalk so durch wie kaum mal jemand anderen.
Ja, also dann ist er auch sehr sympathisch.
Ist er.
Aber schön war auch die Antwort von Mario Adolf. Du hattest, glaube ich, gefragt, wann sind Sie glücklich?
Ja, hey.
Wann sind Sie glücklich oder was macht dich glücklich? Er sagte, eine gute Verdauung und guter Schlaf.
Ja, und jetzt erzähle ich dir, als das Gespräch vorbei war, hat er gesagt, ich würde so gerne noch was sagen. Und ich musste erst mal warten, bis die anderen Gäste durch waren und habe ihm dann noch mal das Wort gegeben, weil ich hatte unsere Runde, die Judiths und meine Runde, angefangen mit einer Frage an eben Peter Maffay. Welches Mal war für Sie das schwerste erste Mal? Also beruflich oder privat? Wann war es am schwersten?
Ja.
Konnte jeder sich aussuchen. Und dann sagte Mario Adorf, Sie haben doch vorhin gefragt, was war das schwerste erste Mal? Und ich wollte gerne sagen, ich merke jetzt langsam, dass ich so Sachen mache und dann überlege, das war jetzt das letzte Mal. Das war eine sehr berührende.
Ab wann kommen solche Gedankengänge?
Ja, erst 89, ne?
89.
Was?
Ja.
Nein, man sieht es ihm wirklich nicht an. Und auch diese Stimme von ihm. Also er ist wirklich...
Man kann Geschichten echt erzählen. Das ist wirklich.
Also vielleicht kriege ich dir jetzt ein bisschen sehr in den Arsch, aber ich glaube wirklich, dass du einer der wenigen noch aktiven Menschen und aufgrund deines Alters natürlich auch noch lange aktiven Menschen bist, die dasselbe Potenzial haben.
Oh, das ist aber lieb.
So zu wirken im Alter, also eine Aura, um sie aufzunehmen, eine Würde aufzubauen. Und ähnlich wie ich durfte ihm einmal Joachim Fuchsberger begegnen. Mhm. Und das war für mich das absolute Highlight.
Der war auch wahnsinnig nett, ne? Zugewandt.
Unfassbar.
Weißt du, was eine Erfahrung ist mit Leuten, die man irgendwie so bewundert oder lange verfolgt hat durch die Medien, die irgendwie prominent sind, ist, dass die, von denen du oft, nicht immer, die, von denen du denkst, die sind besonders nett, wenn die Kamera ausgeschaltet ist, gar nicht so nett sind. Und Leute, die du durch das Medienbild für absolute Arschlöcher hältst, relativ nett sind.
Tim Raue.
Ja, sagst du, hast du jetzt gesagt.
Nein, wirklich.
Ist das so?
Ja, Tim Raue ist ein unfassbar guter Mensch.
Er war jetzt gerade vor 4 Wochen bei mir. Ich fand ihn von Anfang bis zum Ende eigentlich nett.
Ja, mir ist er mal zu preußisch, zu organisiert, zu strukturiert.
Also, er kocht ja auch zusammen.
Und wenn du ihn so siehst und wenn du wirklich ihn selber siehst beim Essen und wenn es ihm Freude macht, da lässt er schon die Hose runter und dann ist er wirklich so, da willst du den Namen nehmen.
Ist das einer, von dem du sagst, den bewunderst du auch als Koch?
Absolut. Absolut, also alles. Ich bewundere ihn dafür, dass er auch fähig ist, sich zu verändern. Ich finde es eine der schlechtesten Chefstables-Folgen, die ich je gesehen habe, weil der Mensch nicht mehr dargestellt wird. Es wird ein komplettes Klischee dargestellt, wie Tim vielleicht mal in Auszügen gewesen ist, weil ich glaube, er war schon sehr anstrengend und sehr schwierig, auch für seine Mitmenschen.
Der hat ja auch eine Geschichte.
Das Ghetto-Ding und so? Oder?
Ja, genau.
Haben sie nie inszeniert.
Stell dir das mal vor. Also, das hat mich wirklich beschäftigt, weil ich selber ein Kind habe, das 11 Jahre alt ist. Ja? Als der 11 war, war der so verzweifelt und weil er so von seinem Vater gehauen wurde, dass er sich umbringen wollte. Ich bin immer von einem Kind, das sich mit 11 umbringen möchte. Dann, schon allein deswegen bewundere ich ihn sehr, weil die meisten Menschen werden davon fürs Leben nicht nur geprägt, sondern werden irgendwie überfahren, überrollt und irgendwie kaputt am Ende.
Und das meine ich, er ist eben in der Lage.
Er hat daraus was gemacht.
Ja. Und er ist in der Lage, diese Welt, und die hat er weiter betreten, in eine sehr körperliche Welt irgendwie. Er ist im Rahmen von seiner Tätigkeit in seiner Jugendgang irgendwie, dann plus auch seine körperliche Präsenz, als er anfing im Küchenchef zu sein.
Körperliche Präsenz heißt, dass er manchmal einen zugelangt hat?
Ich weiß nicht, ob er zugelangt hat, aber auf jeden Fall verbal. Mhm. Also verbal war er, glaube ich, schon unterste Schublade. Jedenfalls. Mhm. Und
das sagt er auch selber, glaube ich.
Ja,
ne?
ja.
Und du? Bist du ein Beschimpfer gewesen?
Eigentlich nicht.
Und wenn du richtig sauer wirst, was machst du dann? Weil du mich vorhin gefragt hast, lässt du mal die Emotionen raus?
Nichtachtung.
Also, nein, es geht ja darum, so von wegen, woran kann man bei mir erkennen, dass ich schlechte Laune habe. Und es gab früher eine Zeit in der Bollerei, dann stand ich ganz leicht abseits, neben der Küche sozusagen, und stand immer mit dem Rücken an der Wand und habe genau das gerade gemacht.
Was du jetzt gerade machst. Ja, also Arme verschränkt vor der Brust.
Ja, und habe einfach und mir nur den Bart gekrault. Und dann habe ich nachgedacht, weil ich dann meine Entscheidung überdenken wollte. Und dann wussten alle, jetzt kommt gleich eine Entscheidung. Und das ist keine, die irgendeinem hier gerade gefällt. Das war und so. Laut ein einziges Mal in der Bollerei, ein einziges Mal, das war Silvester. Ich glaube 2000, was haben wir denn jetzt?
Jetzt ist 2019. Ja, dein Laden ist 10 Jahre alt.
Dann wird 2009, 2010 eins der ersten.
Das erste, gewesen, wo du dich hingestellt hast?
Ja, da haben sich zwei sehr entscheidende Kompetenzträger in der Küche miteinander gestritten und haben nicht mehr miteinander kommuniziert. Und dadurch ist der gesamte Abend in Gefahr, in Schieflage geraten und sie haben vergessen, ihre Leute zu führen. Und haben sie sozusagen den Hunden zum Fraß vorgeworfen, weil sie eben nicht mehr die Entscheidung für sie übernommen haben, sondern sie macht ihr, was ihr wollt. Und dadurch ruckelte der ganze Abend, es wurde immer stressiger, immer komplizierter. Ich bin dann schlussendlich irgendwann mal ins Restaurant gegangen, habe gesagt, erstes Silvester, wir üben noch, es tut uns leicht, Champagner für alle, Essen dauert 20 Minuten länger, wir sind dran, kommt gleich. Also sehr offensiv mit dem Fehler umgegangen, habe mich einmal vor meine Jungs gestellt, was eigentlich die anderen beiden hätten machen müssen, und da wurde ich einmal laut.
Ja, ich war tatsächlich damals als Gast da, kein Scheiß, ich weiß noch heute.
Du bist so lange Fan von mir.
So, nee, von dem Restaurant. Als ich dann wusste, dass du das bist. Und dort, wo jetzt das Einhorn steht, da hast du dich hingestellt und es ich kann es bezeugen, der Abend drohte katastrophal zu kippen. Also wirklich, weil es waren verhältnismäßig teure Karten.
Es brannte.
Und es war wirklich so, Giovanni, du musst dir vorstellen, es ging auf 12 Uhr und der Hauptgang war nicht da. Und nicht für 20 Leute, sondern für 250 Leute. Und Tim war damals, glaube ich, noch mit Bootcut-Hose und Holzfällerhemd unterwegs, hat sie in die Mitte gestellt.
Weil ich keine Zeit hatte, mich
umzuziehen. Und hat wirklich, das muss man dir lassen, einfach gesagt, wir sind hier tief in der Scheiße und wir können jetzt entweder mit so einer Fresse ins neue Jahr oder besser, wie es nicht geht, nämlich Champagner für alle. Ja. Und es hat geklappt. Der Abend war gut, die Leute waren richtig gut drauf und das Essen kam auch.
Also ich glaube,
du siehst die Frage, beschäftigt mich noch, was ich mache, wenn ich emotional bin. Ich glaube, wenn ich richtig sauer bin, werde ich ganz still.
Ich auch.
Und der andere merkt die Stille auch.
Aber es gibt ein sehr interessantes Porträt im NDR über Giovanni Di Lorenzo zu seinem 60. Geburtstag. 60 Minuten, so wie sie es gehört. Und da gibt es eine Szene.
Ernsthaft, ja.
Wo du in die Schlusskonferenz reinkommst. Ja. Und du sitzt ja tatsächlich in der Mitte an der Mitte des Tisches. Mhm. Und du siehst wirklich, jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt. Es ist eine totale Erwartungshaltung von den Leuten. Also man hat immer das Gefühl, es könnte auch kippen, wenn irgendwas völlig schief gelaufen ist. Das ist da wirklich so eine.
Ich glaube nicht. Also weißt du, die Zeit ist ja so wirklich ein toller Laden, weil das ist eine Mannschaft von Überzeugungstätern. Die kannst du nicht mit Hierarchie oder Autorität beeindrucken oder autoritärem Gehabe. Du kannst nur beeindrucken, wenn sie das Gefühl haben, der versteht etwas davon. Von dem, was er gerade sagt, ja. Und das ist was sehr Schönes. Das ist ein sehr, mündiges Miteinander umgehen, ja.
Ich glaube, du kannst erst diese Entspannung an den Tag legen, von der du gerade redest, wenn du entweder ein totaler Despot bist, oder das Wort ist sehr falsch gerade, oder einfach eine komplette autoritäre Ausstrahlung hast, nämlich eine Verlässlichkeit, dass autoritär nicht was Drückendes, Negatives, sondern kann in meinen Augen auch was Sicherheitsgebendes geben. Soll heißen, man ist weiß, an welcher Stelle was passiert. Und dass du erst diese Relaxheit haben kannst, weil du das machst, was du tust. Das ist, glaube ich, die Kunst eines guten Küchenchefs. Ein guter Küchenchef muss nicht brüllen mehr, muss nicht schlagen, muss nicht krakeelen, muss nicht beleidigen, muss nicht ausrasten. Er muss einfach aber der Anker sein für die Leute, dass sie wissen, wenn was gesagt wird, dann hat es Gewicht.
Und ich glaube, manche Dinge gelten für jeden Berufszweig.
Genau.
Ich glaube, im Zweifelsfall musst du auch mal in der Lage sein, zu zeigen, wenn du was kritisierst, wie man es besser macht.
Ja, genau.
Dann musst du wirst wahrscheinlich sagen, lass mich mal ran. Hm. Ja, das brate ich jetzt mal an.
Je nachdem, ja.
Und ich muss in der Lage sein, eine bessere Überschrift hinzulegen, wenn ich eine andere kritisiere.
Tim, bist du in der Lage, Giovanni zu erzählen, wie man die Spaghetti Vongole cremig bekommt? Weil das ist etwas, was er nicht weiß, wie es funktioniert.
Immer scheitere.
Sahne?
Nee. Ich habe auf diese Antwort...
Von Sahne?
Ich habe es aber, also vom Verstand her habe ich es kapiert. Ja. Aber ich finde es trotzdem irre schwer hinzureden.
Relativ simpel. Es ist wirklich. Soll ich dir ein wie ich sagen, wie es richtig geht oder wie es richtig, wo das Endergebnis immer stimmt?
Ich verstehe, der Unterschied ist mir jetzt so intellektuell.
Das Problem, was du haben wirst, ist, dass deine Soße nicht die richtige Bindung hat.
Ja.
Dass sie sich entweder trennt oder zu dick ist. Richtig?
Öfter, dass sie sich trennt. Ja. Ja,
das ist das große Geheimnis einer buttergebundenen oder olivenölgebundenen Mischung. Und
das kommt nicht mit dem Nudelwasser.
Nee, das eben nicht. Das ist diese alte Meer, ein bisschen Nudelwasser, da ein bisschen ausgespülte Stärke drin ist. Mhm. Das funktioniert, aber da musst du halt auch wirklich jemand sein, der es exakt versteht, was mit der Soße gerade passiert.
Und bei sehr hoher Hitze auch arbeiten können. Ja?
Genau, und das Geheimnis ist dann, da rasten immer alle aus, alle, eine kleine Prise Mehl.
Echt? Selbst in die Vongole?
Musst du nicht. Ich will dir nur die Sicherheit geben, dass deine Soße, wenn du nicht die komplette Temperaturkontrolle hast, sprich, die ist vielleicht zu heiß, dann splittet sich, Eiweiß gerinnt, wissen wir alle, dann trennt sich Fett von Eiweiß, dann haben wir eben diese Labbrigkeit.
Genau.
Das ist eigentlich, wenn du ein gutes Risotto kochen kannst, verstehst du schon alles, du nimmst das Risotto vom Herd, bist nicht mehr am Bollern, wenn du die Butter und den Käse reinmachst, weil dann würde genau das Gleiche passieren, sondern lässt es kurz sacken, damit die Temperatur ein bisschen runtergeht und dann füllst du die Emulsion sozusagen rein, damit es diese Cremigkeit hat, diese Ummantelung des Reiskornes. Und das ist ja nicht Soße mit Reis, sondern das Reiskorn wird ja sozusagen umarmt von der Soße. Ja. Und die soll sich nicht absetzen, sondern die soll wirklich so ganz leicht das Korn wieder preisgeben, aber mehr nicht. Und das ist ähnlich bei der Vongole oder bei einer Hollandaise oder bei jeder fettgebundenen Soße. Macht eine Prise, wirklich, wir reden, oder Mondamin geht auch. Wir reden von marginal.
Heißt eine Messerspitze, die berühmte.
Du machst wirklich hier, rührst das an und die Soße ist fertig und du tröppelst, lässt nur so die Tropfen da reinführen und das bisschen Stärke, was da drin ist, verhindert die Butter am Ausflocken.
Okay. Und bei Vongole nimmst du natürlich nicht, Spaghetti Vongole nimmst du natürlich keine Butter. Oder auch, nimmst du bei Spaghetti Vongole Butter?
Ich nehme immer Butter, ich bin aus Pinneberg.
Ist nicht wahr. Ja,
ich backe mir ein Ei drauf auf italienische Gesetzgebung in der Küche, weil Italien ist von
Norden... Immer gleich aggressiv.
Nein, aber ich finde, es gibt kein richtig, kein falsch. Es gibt eins,
ich bin nur verwundert.
Fühle ich mich wohl, weil es gibt von Nord- bis Süditalien, es gibt nicht ein Italien, es gibt nicht ein Deutschland, es gibt nicht ein Spanien, es gibt nicht ein Frankreich, es gibt so viele Unterschiede in den Regionalküchen und die norditalienische Küche ist extrem geprägt von Sahne und Butter.
Ja, aber bei Spaghetti Vongole, bitte verzeih mir, hatte ich es noch nie gesehen, deshalb habe ich einfach nur erstaunt nachgefragt. Also du tust auch da Butter rein.
Was machst du denn da rein?
Ich nehme in die Pfanne nehme ich ein bisschen Öl, ein bisschen Peperoncino, ein bisschen Petersilie, Knoblauch und dann die Vongole rein. Und wenn das so ein bisschen aufkocht, tue ich die Nudeln erst rein mit ein bisschen Nudelwasser. Und wenn ich da den richtigen Punkt verpasse, dann wird es mir nicht cremig, sondern es bleibt flüssig. Das ist irgendwie, jetzt machen wir dabei.
Gut, dann haben meine Tipps dir überhaupt nicht weitergeholfen, weil bei mir ging es um eine Fettbindung und bei dir ist gar kein Fett drin.
So ist es. Öl ist drin natürlich.
Ja, aber nur zum Anbraten.
Ja.
Also jetzt nicht von der Wand.
Nein. Und du würdest sagen, dann Butter drauf.
Ein Stück, ja, klar. Das nimmt die Spitze von allen Sachen. Das macht es ein bisschen, das ist so wie der Dirigent im Orchester. Also vorher hattest du, wenn du lauter Einzelkomponenten, die da am rumfiedeln sind, das ist wie so ein Orchester, was sich gerade warm spielt. Dann quietscht die Geige, dann brummt der Bass, dann ist das... Und dann kommt die Butter, die klopft einmal hier auf
die Pauke.
Und die macht das Ganze und auf einmal geht das...
Und Nudelwasser ist wirklich nur ein Mythos.
Na, ich habe einmal eine Sendung mit Eckart Witzigmann gemacht. Da bin ich mich sehr gut befreundet und nicht wirklich. Und das macht teilweise...
Das ist auch ein toller Typ.
Unfassbar.
Ja. Ein großzügiger Mensch auch.
Und wenn du dran glaubst, in der Küche spielt alles, oder ist alles sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Wenn du es nicht... Also manchmal aber auch nicht. Und ich habe damals das Nudelwasser weggegossen, weil er auch eine Nudel mit Bouchon-Muscheln gemacht hat. Und ich habe das Nudelwasser weggegossen. Und kann man nicht machen, Drehabbruch irgendwie. Und es war wirklich nicht ganz klar, ob wir das Ding noch zu Ende kriegen, weil wir hatten ja nur kein Nudelwasser mehr. Ob wir jetzt neues Nudelwasser kochen müssen, um es abzugießen, damit wir eine Kelle von dem Zeug, also bei aller Liebe, papalapap. Aber das meine ich eben, das macht manchmal den Unterschied aus zwischen sehr guter Küche und herausragender Küche. Und Eckart hat die Fähigkeit, seine Magie wirklich durch Kleinigkeiten so auf den Teller zu transportieren. Du hast vorhin gefragt, ob es jemanden gibt, den ich bewundere noch in der Küche. Ne? Ich möchte so eine Frage nie ungenutzt lassen, um immer Hans Haas den notwendigen Respekt
von Tantris.
Ich liebe ihn. Wirklich vergöttere ihn. Das ist, glaube ich, einer der ganz...
Also auch sehr bescheiden in seinem Auftreten.
Unfassbar.
Ja, und ich glaube, ist so beeindruckend.
Wir haben nicht mehr viel Zeit, ihn noch wirklich aktiv kochen
zu...
Ich glaube, er hört auf. Die Gerüchte mehren sich.
Aber nicht, weil er krank ist.
Das ist einfach so. Nur weil er Koch ist, muss er ja nicht bis 90 arbeiten. Also auch diese Menschen haben das Recht, irgendwann mal einen wohlverdienten Widerstand, wollte ich gerade sagen, Ruhestand. Auf einen wohlverdienten Ruhestand irgendwie. Und da bewegt er sich, glaube ich, langsam drauf hin. Magisch, was dieser Mensch aus mir wohlbekannten Zutaten mit wohlbekannten Techniken immer wieder zaubert. Das ist eben das, wo ich eben gar nicht mir gegenüber despektierlich bin, aber wo ich schon weiß, wo mein Platz in der Küche ist. Der unfassbar gut ist. Einer der wenigen ist, ich würde wirklich sagen, Tim Raue, für den würde ich gerne arbeiten, von ihm würde ich sehr gerne lernen, weil er eine brillante Spitze Verständnis von Aromatik hat.
Ja, und diese Mischung mit dem Asiatischen. Ja.
Eine gewisse Aggressivität auch auf dem Teller hat. Das sind keine Lutschergerichte, das sind schon so, da ist Kante drin.
Reden wir jetzt eigentlich viel zu viel über Essen? Ist es langweilig?
Nee, das ist ja der auch kulinarische Podcast. Ich hätte jetzt noch kurz gefragt, von wem würde Giovanni Di Lorenzo noch gerne lernen?
Ja, sag doch mal.
Ja, in der Küche von fast jedem.
In deinem Jobbild.
Ich bin ein begeisterter Hobbykoch, deshalb nähere ich mich jedem Koch mit großer Demut und mit sehr viel Respekt. Und finde auch, dass, ich weiß nicht, ich das beobachtet, vielleicht ist es aber nur eine böse Beobachtung. Ich habe den Eindruck, dass manche Köche oder Köchinnen, die zu viel im Fernsehen sind und zu viele Touren machen, mit der Zeit das Kochen ein bisschen verlernen. Weil meine Erfahrung ist, je mehr du kochst, je mehr du da bist, desto besser wird es auch. Und ich vergesse sehr viele Gerichte, die ich vor 20 Jahren noch gut kochen könnte. Die muss ich jetzt erst nachschlagen und mich mühsam erinnern.
Jetzt sitzt du ja mit jemandem am Tisch, der sehr viel im Fernsehen
ist. Aber ich hatte jetzt wirklich nicht vor Augen, weil ich sehe dich ja im Lokal. Ja. Ich sehe dich
ja im Lokal. Aber du, am Tresen.
Aber du siehst, manche Köche siehst du wirklich jahrelang nicht mehr in der Küche. Und da frage ich dich, verlernen die das? Oder ist das etwas wie das Autofahren, wenn man es einmal gelernt hat, oder das Fahrradfahren? Verlernst du es nie?
Grundsätzlich wirst du nie verlernen zu kochen, aber du wirst natürlich in bestimmten Nuancen scheitern und du musst bestimmte Dinge nochmal nachgucken oder nochmal wieder einarbeiten als solches. Das halte ich persönlich allerdings auch für irrelevant, weil das ist ein bisschen wie ein Musiker, der für eine Tournee die Musikstücke einüben muss. Er kann ja das Instrument, aber er muss trotzdem üben. Und ähnlich ist es beim Kochen natürlich auch. Er wird immer noch ein brillanter Musiker sein. Er wird schöne Stücke schreiben können und er wird schöne, wie nennt sich das? Arrangements schaffen. Aber um sie selber zu spielen, würde man wieder die alten Knochen mal wieder ein bisschen bewegen müssen. Und ähnlich sehe ich das bei den Köchen auch. Es ist aber
so ist es mit dem Schreiben und mit der Rechtschreibung, mit allem auch. Du brauchst Übung.
Wie siehst du das, wenn du, das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe, also gar nicht verstehe. Maler lassen Bilder malen, die sie dann unter ihrem Namen verkaufen, weil sie den Leuten gesagt haben, wie sie zu malen haben. Das ist richtig.
Maler lassen Bilder malen,
das habe ich auch
die sie
gehört.
Unter ihrem eigenen Namen. Nein, früher. In den großen Renaissance-Stuben zum Beispiel, also in den großen Ateliers, Werkstätten hießen die damals. Da hat der Meister nur die Vorgabe gemacht und hat einzelne, siehst manchmal eine wahnsinnig gut gezeichnete Hand, aber einen ziemlich dilettantisch ausgeführten Fuß. Das haben dann seine Schüler gemacht und er hat nur manche Bilder sind nicht rechtzeitig fertig geworden, dann kam aber schon der Auftraggeber von weit her angereist, hat es dann mit einigen Lücken dann mitgenommen trotzdem. Aber ich glaube, das heute wäre das einfach Fälschung.
Nein, jetzt glaube ich ihm nicht. Jetzt bin ich peinlich berührt gerade.
Dann wechseln wir das Thema.
Nee, bekannter deutscher Maler, der an dieser Muskelverödung gelitten hat.
Ah, ich weiß schon, der Immendörfer.
Danke. So, der hat den nur noch malen lassen.
Und trotzdem ist unter seinem Namen verkauft.
Aber ganz offiziell. Also das war jetzt, waren seine Bilder.
Aber was waren denn seine Bilder? Die Idee... Was auf die Leinwand?
Das kann ich nicht sagen, aber ähnlich ist halt bei uns Köchen ja auch. Wenn ich ein Gericht zubereite, jetzt in einem richtig funktionierenden Restaurant, dann sind da meistens mehrere Hände dran beteiligt gewesen. Ich bin der Mastermind dahinter.
Das ist doch was völlig anderes.
Und deshalb ist es gar nicht so wichtig.
Aber ein Bild ausführen, glaube ich, schon was anderes.
Meinst du?
Ja, finde ich schon.
Na, das wäre ja sonst so, als wenn 250 Gäste bei dir in der Bullerei davon ausgehen, dass du 250 Essen gekocht hast.
Das mache ich auch. Ja, ich mache das.
Du machst das.
Ich bin ja nicht einer der ganzen.
Doppelt. 500 am Tag. Ich habe ein Thema für euch vorbereitet noch. Das würde ich ganz gerne nochmal, wenn wir schon jemanden hier haben, der Italien reinbringt und mit dir, Tim, jemanden haben, der Italien und die italienische Küche liebt.
Ich bezeichne mich ja übrigens als der beste italienische Koch.
Das haben wir auch belegt.
Italien. Das möchte ich gerne mal vorgeführt
haben. Wir können uns das mal anhören, wie sich das anhört, wenn Tim genau das im Fernsehen vor ekelhaft vielen Menschen sagt.
Es ist ja inzwischen weltweit bekannt, dass ich einer, wenn nicht der beste italienische Koch außerhalb Italiens bin.
Und dann haben wir noch was. Es geht noch weiter.
Darum beneide ich dich sehr.
Giovanni, warte, es geht ja noch weiter.
Dass du so über dich selber sprechen kannst.
Können wir bitte noch einen weiteren O-Ton bekommen? Danke.
Italien ist in mir drin. Ich bin eine Nonna.
Eine Nonna, eine Oma.
Ich habe gar keine Angst, weil ich kann das. Das Einzige, was du mich wirklich in Italien kochen lassen kannst, wovon ich dann keine Ahnung habe, ist ein chinesisches Restaurant. Aber ansonsten, solange wir uns im italienischen Bereich bewegen, da bin ich der Master.
Ja. Wo du bist, also, ist oben.
Weißt du, mein ganzes Leben lang habe ich selbstbewusste Menschen beneidet.
Ja,
so einen wie Tim.
Ja, ja.
Der sowas einfach, was ich sagen kann und sich auch so dran freuen kann.
Ich stopfe einfach den anderen Leuten das Maul, bevor sie es öffnen können. Das ist meine ganze Tasse.
Was hat denn die italienische Küche, was der Rest der Welt kulinarisch nicht gebacken kriegt? Warum ist die so geil, so einfach und doch so kompliziert? Stichwort Spaghetti Vongole.
Ja, also intellektuell schwere Frage.
Bitte, ja.
Erstmal die unglaubliche Vielfalt.
Dass du das sagst.
Unglaubliche Vielfalt. Die Unmittelbarkeit der Zutaten. Und das herrlich, dass du in jedes Dorf, in jedem Dorf gibt es noch ein Gericht, was du in dieser Form so gut nur da isst. Und es gibt noch sowas, anders als in Frankreich, was man als eine Volksküche bezeichnen kann. Das heißt, es gehört zu der Kultur der Leute dazu. Sie gehen nicht extra in ein Lokal, um etwas zu essen, was niemand mehr kochen kann oder kochen will. Ich würde sagen, das sind so ein paar Erklärungen, aber das kann Tim tausendmal besser erklären als ich. Aber ich würde so wahnsinnig gerne mal italienisch bei dir essen.
Ich glaube wirklich, also...
Du bist brillant, wolltest du gerade sagen. Du wolltest gerade sagen, du bist brillant.
Also ich stelle dir einfach vor, wir beide würden eine Talkshow zusammen machen, ne? Und ich feiere mich jetzt erstmal für die brillante Frage. 20 Minuten nach, wie toll die war, wie gut vorbereitet, wie
ich spontan. Ich glaube, es ist überhaupt schwierig, wenn du eine Talkshow führen würdest. Die Redeanteile werden etwas ungleich verteilt.
Ja, das ist ein bisschen wie in Pinneberg mit dem Imagewechsel.
Aber weißt du, weil Tim gerade gesagt hat, ich stopfe lieber dem anderen das Maul, ja? So, der ganz große Schauspieler Klaus-Maria Brandauer, ja. Der hat mal gesagt, nach dem Stück, bei der Premierenfeier, geht er auf die Leute zu und sagt, war ich nicht wunderbar, war es nicht herrlich. Mhm. Weil er sagt, ich bin in dem Moment, bin ich so verwundbar, bevor mir da jemand reintritt, ja, nehme ich dem erstmal den Wind aus den Segeln.
Ja.
War ganz interessant, das.
Durch eine komplette Überhöhung und Selbstüberzeichnung. Und das, was ich aber wirklich sage, ich schätze die italienische Küche wie keine andere weltweit aufgrund ihres Charakters. Ich finde, es gibt keine Küche auf der gesamten Welt, die so hoch angesehen ist, trotz primitivster Zubereitungsarten und Weisen, trotz einfachster Zubereitungsarten und Weisen, die voller Persönlichkeit sind. Es ist eine Nonnerküche. Das macht es für mich das ganz große Geheimnis. Und zwar eine lang gelebte, lang entstandene Nonnerküche. Als ich mein erstes Restaurant, das Weiße Haus, aufgemacht habe, wollte ich Tomatensalat servieren. Weil ich ein Riesenfan bin von Tomaten im Sommer.
Und hast du diese Tomaten auch gekriegt, die so gut schmecken?
Ja, wir haben 4 Landen hier vor der Haustür. Wir haben tolle Produzenten in Deutschland inzwischen. Und die waren großartig. Wir lassen in der Bullerei inzwischen Tomaten anbauen für die Sommermonate.
Extra für euch?
Ja, nur für uns. Und
das mit dem einfachen, Entschuldigung, Tim, einfach um die Redeanteile ein bisschen demokratischer zu machen.
Auf jetzt.
Ich habe gemerkt, dass das mit dem einfachen und primitivsten gar nicht so stimmt, weil meine Oma, die kocht eine Bolognese über Stunden. Ich habe noch eine Oma in meinem zarten Alter. Das ist überhaupt nicht schnell. Mhm. Das ist unglaublich viel Weisheit steckt da und Erfahrung drin und Veränderung von Temperatur. Mhm. Das ist schon irre. Und diese berühmten Ravioli, die einen komplizierteren Namen haben, die heißen Cappelletti, du, das ist in der Zusammensetzung etwas, was ich, glaube ich, kaum heute auch in Italien jemand noch rausnehmen würde, einfach vom Zeitaufwand.
Okay, lass mich dir kurz auf die Sprünge helfen. Der Italiener per se feiert sich für Mehl, Wasser, Hefe. Die Pizza. Und da wird Monat, da gibt es Weltmeisterschaften.
Und eine gute Pizza zu essen, weißt du, wie schwierig das ist?
Ja, das meine selbst ich in Italien. Das will ich jetzt zum Ausdruck bringen, dass es eigentlich einfach ist. Aber der Einfachheit wird so viel Gebühr gezollt und so viel Respekt entgegengebracht.
Das ist eine gute Definition.
Ich bin primitiv, gar nicht so nicht. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, wie gesagt, mit dem Tomatensalat, wurde mir vorgeworfen, ich sei nicht kreativ.
Von wem?
Von den Gästen. Also das war jetzt ja nichts, das können sie sich ja auch zu Hause machen. Und dann sage ich, ja, könntet ihr, wenn ihr kochen könntet. So, und wenn ihr das Verständnis hättet vom Produkt. Ich habe die Eier mit den Tomaten gar nicht zu machen, weil sie perfekt sind. Die werden uns in einer Perfektion geschenkt. Meine Fähigkeit, mein Können besteht darin, das zu erkennen und sie so auf den Teller zu packen. Und das ist die italienische Küche. Und für mich stellvertretend. Und ich habe mir lange überlegt, ob ich mir italienische Großeltern andichte. Dass ich so tue, als ob irgendeiner meiner Omas oder meiner Opas rumgehühnert hätte.
Der Relotius der deutschen Küchenszene.
Ja, wirklich. Und dann, damals hat aber meine Großmutter und mein Großvater noch gelebt. Und dann habe ich gesagt, das kann ich nicht antun. Bleib ich in der Ellerbeck-Geschichte, wo ich auch herkomme. Und habe dann aber irgendwann mal, ich hab mal ein Versprechen abgegeben, dass wenn ich mal ein italienisches Kochbuch veröffentliche, dann trete ich ab. Dann wird es mein Best-of und dann war es das. Dann wird es mein Final-Ding sein. Ich komme aus Schleswig-Holstein. Ich bin ein Baumschülenjunge, in Anführungszeichen. Ich habe einen gewissen Hang zur Rustikalität als solches. Ich lerne aber wahnsinnig viel von den Italienern, weil ich versucht habe, die Schönheit der deutschen Landwirtschaft, der deutschen Produkte, der deutschen Zubereitung, die nicht weit entfernt ist von den Italienern, außer geprägt durch eine extreme Fettlastigkeit, Fleischlastigkeit und Respektlosigkeit dem Gemüse gegenüber. Und daraus versuchte ich, Gerichte zu zaubern, die oder herzustellen, die sehr deutsch sind, dem deutschen Geschmack entsprechen, aber mit dem Herzen von Italienern sozusagen zubereitet sind.
So wie Tim Raue mit dem Asiatischen umgeht. Richtig.
Exakt. Also da ist schon viel, viel dahinter. Und deshalb bin ich, und ich glaube, dass was meine Stärke ist, dass wenn ich wirklich koche, also wenn ich selber am Herd bin, wenn ich Gerichte selber zubereite, dass sie oft voller Fehler sind, aber Fehler, die das Gericht besonders machen und bemerkenswert machen, herausragend. Es gibt so einen Zitronenhuhn, was ich mal in Italien gegessen habe.
Das mache ich auch, herrlich. Mit Butter sogar.
Ja, wirklich gekocht von einer Nonne. Das Hühnchen geschlachtet morgens irgendwie. Ich mit ihrem Neffen dann schön noch in die Bar gegangen. Hat ein bisschen länger gedauert über Mittag. Sind nachmittags. Das Huhn war 4 Stunden zu lang im Ofen. Das war ein Holzofen. Keine Temperaturkontrolle. Das Ding viel zu lange drin. Immer noch. Hier. Mir bilden sich gerade Blasen im Mund, weil ich, also Speichelblasen, weil ich an dieses Huhn denke, weil ich habe keine Ahnung. Die hat alles falsch gemacht, technisch gesehen.
Aber es war wunderbar.
Perfekt. Perfekt. Und das ist das, was ich so an dieser Küche schätze.
Ich habe mal in Berlin in einem Haus gewohnt, in dem auch Alfred Biolek wohnte.
Ja.
Und jeden Tag, wenn ich tot aus der Arbeit kam und von der Arbeit kam und die Treppe hochgegangen bin.
Och, ist gut.
Und zwar so, dass du gesagt hast, ich trete die Tür ein. Und da habe ich übrigens auch Witzigmann kennengelernt, weil Alfred Biolek hatte dann einfach mal einen Witzigmann da, der für ihn abends gekocht hat. Und der erzählt immer folgende Geschichte. Frau, hohem Alter, stirbt. Der Sohn rennt nochmal ans Totenbett und sagt, Mutter, ein Geheimnis musst du mir jetzt nochmal verraten. So wie du diese Art von Gulasch gemacht hast, ja, das habe ich nie wieder hingekriegt. Wie hast du denn das gemacht? Mhm. Und die Mutter sagt mit letzter Kraft und dünner Stimme, immer zu wenig, mein Sohn.
Sehr smart.
Ja, es hängt auch ganz viel mit den Erinnerungen zusammen. Ja.
Nee, aber es ist da ist eben wirklich, du wirst ein Gericht nie nachkochen können. Ich habe Gerichte aus meiner Familie, wo ich sehr dicht dran bin, zumindest in meiner Erinnerung. Und es gibt Gerichte, wo ich der Erinnerung nicht mehr ansatzweise gerecht werde. Und ich glaube, das liegt einfach daran, weil ich nicht die Person bin, die es zubereitet hat. Fertig. Ich habe dasselbe Rezept, ich habe dasselbe Produkt. Ich bin aber nicht die Person, die es zubereitet hat. Und damit fehlt eine der entscheidenden Zutaten von Dingen, die Leidenschaft, das Herz, das Caring, das Momentum der Person, was nicht über eine Qualifikation, also eine Fachlichkeit herzustellen ist, sondern das ist irgendwo daher. Mhm. Das ist, warum gibt es Coverbands, die dasselbe Lied spielen und du denkst so, boah, ist halt Cover. So, und warum gibt es Coverversionen, die besonders sind. Es gibt einen Musiker zum Beispiel, der darf in meinen Augen sehr gerne Coverversion, Max Mutzke. Mein Lieblingslied ist Creep von Radiohead, hat mich so durch ich will mal sagen, meine ersten Lebenskrisen, ersten Liebeskummer gerade etc. sehr, sehr, sehr stark begleitet. Und dieses Lied hat Verbot bekommen von mir, für die gesamte Musikindustrie gecovert zu werden.
Und das hast du durchgesetzt?
Nee, eben nicht.
Aber du hättest es einmal durchgesetzt.
Ja, und wir bauten eine Freundschaft auf und irgendwann sagt er, du, ich dieses Lied. Und wenn der das singt, mir läuft das Wasser runter.
Ja, mir geht es auch so.
Mouthwater Deluxe.
Aber Tränen.
Musikstücke.
Berührt mich.
Wo auch ich sofort anfange zu heulen.
Oh, da habe ich...
By Creep.
Nee, das sind andere Stücke.
Ach so. Ray Garvey, Danny Boy. Alter. Ja, jetzt, ich rede drüber, der spielt das in einem humoristischen Ambiente von Red Pack, hier, nicht Red Pack, Entschuldigung. Ach, Sascha, Micha, Mittermeier, Ray, Xavier.
Sascha. Und was,
Alter.
Wie die Show hieß.
Ja.
Ich weiß nur, wie die kommende Show heißt.
Okay, das müssen wir definitiv schneiden. Ich bin mit allen befreundet, das müssen wir schneiden.
Nee, finde ich nicht. Ray Garvey, der auch vor kurzem bei 3 nach 9 war, der hat auch ein Talent, was du auch hast. Der kann nämlich so reden, wie die Leute sprechen. Und insofern hat er einen unglaublich direkten Zugang zu Menschen, was schön ist.
Alive and Swinging.
Alive and Swinging, das schneiden wir kurz
frisch. Nee, wir streichen hier gar nichts raus.
Immer nur, wenn es peinlich wird. Aber und wenn der das singt, 3000 Leute, und er sagt irgendwie so, also er hat irgendwann mal gesagt, das ist für Tim. So, So, weil er weiß, wie sehr mich dieses Leben wegballert. Also es ist so, ich sitze da, kontrolliert, fröhlich, lachen, 3000 Leute. Und ich kann nicht anders. Wenn er singt, da trifft irgendwas in meinem Herzen.
Ich glaube, hat fast jeder Mensch.
Das meine ich. Und so ist, aber so ist auch ein bisschen Kulinarik.
Welches Gericht ballert euch gegenseitig weg? Gibt es eins, wo ihr sagt, always and forever, geht immer, muss immer, wird immer? Du magst Dosenravioli?
Das halte ich für eine ziemlich dumme Frage.
Ja, aber egal, du magst Dosenravioli?
Halte ich für eine ziemlich dumme Frage. Dieses, weil es hat was ja mit Person oder es hat was mit Gesamt. Also, Entschuldigung, sag du doch erstmal. Rede an. Haben wir ein Problem hier mit dem?
Weißt du, dass mir eine andere Frage durch den Kopf geht, wenn ich die stellen darf?
Bitte, vielleicht ist sie weniger doof.
Nee, ich fand die überhaupt nicht doof, wenn ich dir das sage. Aber Tim, du darfst nicht beleidigt sein, ja, weil ich rede mit dieser Frage auch über mich.
Ja.
Ich habe festgestellt, dass Leute, die in ihrem Beruf wirklich was gemacht haben und was sich bemüht haben und fleißig waren, angestrengt haben und um jeden Preis irgendwie auch wahrgenommen werden wollten, dass die das getan haben aus einer frühen Erfahrung von großer Ohnmacht. Oder unterschätzt werden oder nicht wahrgenommen werden. Ein Leben lang sich abstrampeln, diese Erfahrung, diese Demütigung irgendwie wettzumachen. Kannst du damit was anfangen?
Also wenn wir uns jetzt im Rahmen von Familienaufstellungen befinden, dann natürlich eher nicht. Das wäre auch eine Sache.
Nee, das muss gar nicht die Familie sein. Muss gar nicht Familie sein. Aber ich habe neulich einen CEO eines DAX-Unternehmens gesprochen. Der hat mir erzählt, weißt du was? Ich habe gesagt, ich komme aus kleinen Verhältnissen und ich habe in der Schule gesagt, ich war nicht besonders gut, ich will mal der Chef von einem Konzern werden. Und dann bin ich ausgelacht worden. Und das hat ihn so beschäftigt. Ja? Das hat ihn ein Leben lang, ich meine, das klingt jetzt ein bisschen nach Küchenpsychologie, aber stimmt schon, Küchenpsychologie, dass er ein Leben lang dieses Bedürfnis hat, ich zeig's euch. Und das habe ich immer wieder bei Menschen, die ich auch sehr bewundere, die wirklich was Tolles geleistet haben, festgestellt. Sie strampeln gegen etwas an, was man ihnen vielleicht nicht zugetraut hat. Oder was, wo sie sagten, ich hatte eigentlich überhaupt keine Voraussetzungen und habe was draus gemacht.
Nee, bei mir ist es, also...
Ich hatte keine Chance, ich habe sie genutzt.
Nee, ich glaube schon, dass ich auf der Suche bin, dass ich irgendwann mal was finde, dass ich auch stolz drauf sein kann, dass ich es gemacht habe. So, ich empfinde, dass mir sehr vieles sehr leicht fällt im Leben.
Das war immer schon so?
Ich glaube ja. Also wir reden jetzt nicht von der Familie und der Kindheit oder so, aber wenn ich jetzt mal meine Ebene einer Wahrnehmung durchgehe und jetzt rede ich von Grundschule, Kindergarten, Schule, Klassensprecher, Schulsprecher, das schlechteste Abitur allerdings auch ohne Aufwand, Bewerbung, alles relativ erfolgreich gewesen. Also wenn ich mal an Dingen gearbeitet habe, habe ich sehr früh sehr viel auch positives Feedback bekommen. Ich war ein sehr guter Handballer, ohne dass ich dafür tun musste. Ich habe immer so ein bisschen Impact hinterlassen. Ich weiß nicht wie, wahrscheinlich, weil ich es gefordert habe. Mhm. Ich war immer ein Ticken präsenter, aber nicht der Klassenkasper, das war ich gar nicht so sehr. Aber auch mit dem Kochen, ich bin ein guter Koch, definitiv. Ich habe eine Begabung des Kopfschmeckens, die sich kaum weiterentwickelt. Aber die ist einfach da, das habe ich nicht gemacht, die ist da. Ich bin als Azubi, ich war der beste Auszubildende in Deutschland, durch einen Preis, den ich bekommen habe, den Rudolf-Achenbach-Preis. Das war es ist sowas wie die deutsche Meisterschaft, das habe ich gewonnen.
Und jedes Mal hat es dir wieder Sicherheit gegeben?
Nee, eben nicht. Ich war nie, eben nicht. Es gibt mir überhaupt keine Sicherheit, weil ich das nicht wirklich weiß, warum ich. Das ist das, was ich mir nicht beantworten kann. Worauf ich sehr, sehr stolz bin, und ich habe mal für mich eine Antwort gefunden. Ich habe mal eine Reise gemacht, 6 Wochen, den Jakobsweg, allerdings mit dem Auto.
So. Das ist eine echte Tim Melzer-Version.
Das wird ein T-Shirt oder ein Jutebeutel oder sowas.
Das war lange vor Greta-Zeiten.
Also erzähl von dieser großen spirituellen Erfahrung.
Ja, und es gab eine sehr seltsame spirituelle. Ich habe gefragt, warum mache ich das eigentlich? Warum? Warum versuche ich immer wieder was Neues zu machen? Warum kommt bei mir keine Routine in mein Leben? Weil ich habe immer einen Faden, aber ich mache die Bullerei kein zweites Mal. Ich mache lieber ein Restaurant auf, wo ich nochmal wieder eine neue, andere Kreativität reinpacken muss, wo ich nicht weiß, ob es wirtschaftlich funktioniert. Warum höre ich mit Fernsehen an einem Erfolgslevel wieder auf? Warum beende ich Dinge und suche mir was Neues? Also immer diesen Hunger, sich weiter zu bewegen. Ja. Warum lerne ich nicht aus meiner Erfahrung?
Ich glaube, dass das an der Wurzel... Und wie gesagt, es geht überhaupt nicht gegen dich,
sondern nee.
irgendein kleiner und große Macke steht.
So, ich sag dir ganz kurz, Italien, kleines Dorf, Toskana, so Berglage irgendwie. Ich war in so einem Chateau, so ein Agroturismo. Mhm. War der einzige Gast, die haben an dem Tag schön aufgemacht, das heißt, die Anreise war noch nicht da, die haben die Karte durchgekocht, wir haben schön gegessen alle miteinander, ich habe mir eine bumsteure Flasche Wein aufgemacht, blaue Stunde und ich guckte auf so ein Dorf runter, es war so schwarzer Schatten, der Wald war schon schwarz, der Himmel war aber noch hell und hinten fing an, die ersten wärmenden Lichter in den Häusern so aufzutauchen. Weißt du, was man? Ja, man konnte so diese, also man fühlte sich im Sitzen wie ein Wanderer, der sozusagen die Wärme schon sieht des Wirtshauses. Und auf einmal bin ich so leicht geworden, also fast wie so eingeschlafen, also das war, ich wurde butterleicht, also es war wirklich so ganz, ganz, ganz fein, weil ich es kann, weil das mein Teil dazu ist. Ich kann genau das machen, was ich will und ich kann das teilen. Das ist mein großes Geschenk. Ich kann was ich teilen kann, weil ich nichts verliere, wenn ich es nicht teile, sondern ich gewinne durchs Teilen. Und das ist mein Riesengeschenk. Ich muss es nicht machen, ich darf es machen und ich kann es machen. Und seitdem habe ich das nicht mehr so. Natürlich hechel ich nach einer Anerkennung meiner Kollegen, dass sie wirklich sagen, dass sie irgendwann mal sagen, Tim ist wirklich ein guter Koch.
Und Tim, weil du ihn so oft schon nennst, sagt, hat mir gesagt, er kann sich so selten über irgendwas freuen, sondern ständig verfolgt in die Angst, dass das, was er erreicht hat, in sich zusammenbrechen könnte und oder das Gericht, was er gemacht hat, nicht gut ist. Und das muss was sehr Quälendes sein. Ja? Was viele Menschen, die Karriere in Anführungsstrichen machen, sehr begleitet. Und da bist du wirklich zu beneiden, wenn du das gar nicht kennst.
Ich hab das heute wirklich nicht, also ernsthaft, ich habe das heute gelesen. Heute ist irgendeine Musikerin mit irgendeinem neuen Syndrom für Lebenskrisen, also dass sie Dinge hinterfragt. Und jetzt fällt mir gerade wieder ein, worum es geht. Und da, das kann ich verstehen, dass sie Angst hat, das Hochstapler-Syndrom heißt das.
Total, das kenne ich auch.
Ja.
Dass ich das Angst ganz habe,
lange gekannt,
vielleicht doch nicht, dass ich vielleicht ein Hochstapler bin, dass ich doch nicht so gut bin, wie ich gerade wahrgenommen werde.
Als sie zum ersten Mal, weil du es vorhin erwähnt hast, Sebastian, bei der Süddeutschen Ressortleiter wurde, ne? und morgens da mit Anfang 30 da zum Chefredakteur durfte und schon vor der großen Konferenz die wichtigen Entscheidungen mitberaten konnte,
ja,
da habe ich manchmal gedacht, was machst du denn hier? Und die Angst ist, dass dich nachts um 2 Uhr jemand weckt und dir sagt, du bist durchschaut.
Ja.
Du kannst es nicht, ja?
Und das ist wohl...
Und diese Geschichte, ja, pass auf, als ich dann nach Berlin durfte, da als Tagesspiegel, da saß ich beim italienischen Wirt, wir reden über nichts anderes, der auch noch einen Stern hatte.
Ja.
Und der hatte das gerade in der Zeitung gelesen, dass ich da wechseln würde. Und der sagte, du siehst gar nicht so fröhlich aus. Und ich hatte ein Glas zu viel getrunken und habe ihm die Wahrheit gesagt. Ich habe gesagt, du, ich komme mir vor wie ein Hochstapler. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Mhm. Und da sagt er zu mir mit der Weisheit von 500 Jahren italienischer, napoletanischer Kriminalitätsgeschichte, sagt er zu mir, aber wenn du ein Guter bist, merkt es keiner. Die bittere Pointe ist, 2 Monate später ist er in einer Nacht- und Nebelaktion einfach abgehauen, hat seine Leute nicht bezahlt und ist abgetaucht.
Ja, kann man natürlich ein Mann, von dem man gerne auch Ratschläge fürs Leben annimmt.
Aber der Satz war ziemlich gut.
Sehr gut. Aber das heißt, natürlich glaube ich, dass auf der einen Seite sind Fähigkeiten, manchmal aber auch Ängste, die einen antreiben. Aber ich bin mir relativ unkritisch gegenüber, außer dass ich wirklich denke...
relativ.
Das war das Kritischste, was er heute über sich gesagt hat. Was? Relativ unkritisch.
Ja, aber warum auch? Also es gibt ja genug andere Leute, die auf mir rumhalten. Da muss ich da doch nicht in den Choral auch noch mit einstimmen. Das ist doch Blödsinn. Das macht doch keinen Sinn. Das ist mein, ich finde, das macht doch keinen Sinn. Ja?
So, genau, wir sind ganz klein wenig auf dem Ziel gerade.
Dass das wirklich unfassbar viel Spaß macht, mit dir über Essen, Trinken, Philosophie, Dinge zu sprechen irgendwie, dass die Zeit auch heute wieder wie im Fluge vergangen ist. Ich hoffe, kein Blödel-Podcast, sondern wirklich ganz...
Nein. Du bist aber empfindlich, ich habe das nie gesagt. Mimose. Ich habe nie gesagt, Blödel-Podcast.
Wie definierst du dein Lieblingsrestaurant?
Dass ich mich fühle wie zu Hause.
Würdest du den Namen nennen? Gibt es ein Lieblingsrestaurant in Hamburg?
Das kann ja nur eins sein wahrscheinlich. Schätze ich. Ich, wenn ich raten würde.
Nämlich?
Bullerei.
Ich würde jetzt auf Cuneo tippen.
Da gehe ich wahnsinnig gerne hin.
Warum?
Weil da so viel Geschichte zu spüren ist. Es ist das älteste italienische Lokal in Deutschland. Mhm. Immer im Besitz einer Familie. Mhm. Weil die Geschichte dieses Lokals auch in den Wänden hängt. Mhm. weil es so unfassbar viele Geschichten um diese Geschichte, um dieses Restaurant gibt, weil die Familie noch da ist. Jetzt ist es die 37-jährige Franka. Hm.
Tolle Frau übrigens.
Ja. Und weil man inzwischen da auch wie zu Hause ist.
Ja.
Also mag ich sehr gerne.
Und ich finde, du hast gerade was sehr, sehr Wertvolles über allem gesagt. Du hast nicht einmal den Geschmack erwähnt. Weil das ist all das, was du gesagt hast, ist die Summe des Geschmacks, die man ganz subjektiv für sich wahrnimmt. Und Geschmack, Essen, Trinken wird immer was Subjektives bleiben. Es wird niemals in eine Objektivität übergrenzen können. Du kannst kritische Dinge schreiben, musst aber voreinordnen, auf welchem Level du die Kritik übst. Weil zu behaupten, man hätte recht mit dem, was man sagt, das wäre wirklich mal eine ganz dumme Aussage bei so einem wunderschönen Thema wie Essen und Trinken.
Die nicht mal du machen würdest.
Gut, ich bin schon besonders. Also ich, nein,
Sebastian kann darüber gar nicht mehr lachen. Ernst.
Nein, es gibt, wir haben gerade gestern, wir waren gestern im Bundesministerium und wir haben.
Du hast gestern zwei Auszeichnungen bekommen an einem Tag, oder?
Ja, ganz, ganz toll, bin ich sehr stolz drauf. Also wirklich, ganz toll.
Und er ging von der Bühne und fragte, war ich nicht fantastisch?
Ist nicht wahr.
Habe ich gesagt?
Nein.
Nein, habe ich nicht. Und da ging es darum, über einen Kollegen, den ich sehr gerne auch mal einladen würde, Billy Wagner. Billy Wagner betreibt ein Restaurant oder ein bist du bestimmt auch schon gewesen?
Ich kenne ihn nicht, sag nochmal.
Der ist Nobelhart und Schmutzig.
Ach, aus Berlin
jetzt. Der muss super sein, war ich leider noch nie da.
Nein, aber er ist speziell.
Speziell heißt?
Nein, Billy und ich sind wirklich so unterschiedlicher Meinung in der Herangehensweise an Gastronomie. Er ist in meinen Augen eher ein Intellektueller. Sehr kopflastig, sehr philosophischer, sehr gesellschaftlich engagierter und so ein bisschen, in meiner Meinung manchmal ein bisschen verhärmter. Manchmal ist der Pony zu kurz geschnitten.
Wie alt?
Keine Ahnung. Der
also ist er jünger?
Naja, viel jünger.
Aber
viel
wie jünger, ist was für eine Art von Küche macht er?
Das muss ich ihn fragen. Also für mich ist das Tönnef, aber das ist so Nova Regio.
Also
brutal regional, sehr reduziert, sehr klar. Aber nochmal, das soll auch nicht enden, dass ich gerade ihn schlecht mache, weil wir beide können in unserer Kontroverse sehr klar, sauber gemeinsam mit am Tisch sitzen, weil er hält mich für eine Vollpfeife. Ich finde seinen Küchenstil in den Ansätzen sehr intelligent, in der Umsetzung für zu krampfig und zu hart kommuniziert in vielen Bereichen. Aber das wissen wir und deshalb können wir uns sehr, sehr gut, obwohl wir komplett unterschiedlicher Meinung sind, eben über dieses schöne Thema weiter unterhalten, weil es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt das ist dieses Thema Kulinarik, ist ähnlich, glaube ich, auch wie Journalismus oder generell schreiben, das ist ein bisschen eine Frage der Perspektive, aus der man rauskommt und wo das Herz für schlägt. Und ich bin kein Kopfmensch, ich bin Herzmensch. Deshalb kann ich nicht so viel drüber nachdenken, was ich auf den Teller packe, was ich auch nicht für sinnvoll halte. Ich bin da eben die Nonna.
Aber Giovanni, er hat noch was er auf den Tisch packen könnte, weil er hatte es vorhin, du hattest ihn ganz kurz unterbrochen, als er es auf den Tisch stellen wollte.
Ich habe unterbrochen.
Das war der eine Moment.
Es ist schwer, Tim was zu schenken, weil er alles kennt.
Aber das kennst du doch auch. Man hört sich doch auch gerne zu, Giovanni, oder nicht?
Oh, kommt drauf an. Nee, ehrlich gesagt, ich finde das schrecklich, sie die eigenen Sachen anzuhören. Anzusehen und anzuhören.
Nein, aber während man dabei ist, denke ich schon so, oh, das war jetzt aber gut von mir.
Ah, nee, habe ich nie. Wirklich, ich muss ganz viel von dir lernen.
War ich nicht fabelhaft?
Ja, das ist etwas, was ich wirklich von dir annehmen kann.
Schau her. Wie ist der Schauspieler nochmal?
Das ist das teuerste
Rainer Maria
Produkt.
Brandauer.
Das ist das teuerste Produkt, das wir haben bei der Zeit.
Ist das jetzt schon, das geht noch als Gastgeschenk durch.
Was?
Das ist sogar nummeriert.
Es ist deutlich über dem, was man aus Compliance-Gründen als Geschenk annehmen kann.
Mir hat das Wort gerade gefehlt, danke.
Aber ich glaube, das wird dir schmecken. Es ist ein piemontesischer Haselnuss-Schnaps.
Da wir uns am Ende des Podcastes befinden, dürftest du jetzt eine kleine Pfütze davon mit zu dir nehmen.
Ja. Das Taxi zahlen wir nämlich auch. Jetzt füllen wir.
Und schau mal, wie das heißt.
Oder hast du heute noch Schlusskonferenz? Wir haben ja Mittwoch heute, ne?
Die hatte ich gestern.
Ah, okay, gut.
Ich sage mal bei Haselnuss, ne? Da kann man eben, das Ding heißt Zeitgeist, ist ein Haselnuss-Schnaps. Frag mal warum. Es entspricht schon auch einem gewissen Zeitgeist.
Aber es ist auch dann auch noch in der Schrift.
Aber ich bin gespannt, wie du es findest.
Zeit geschrieben. Sag mal, es ist in der Schrift von der Zeit oder von die Zeit geschrieben. Also wie sagt man das? Die Zeitung heißt ja die Zeit.
Ja.
Es ist in der Schrift von die Zeit geschrieben.
Von der Zeit.
Wie würdest du es sagen?
Ja, es ist in der unser Schrift, du meinst
das
Design der des,
von
des,
der Zeit.
Genau. Ja, aber die Zeitung heißt ja Die Zeit. Das ist ja, das Die gehört ja
von
zu der Marke.
Von der Frau, die Frau, von der.
Nee, ihr von versteht die, von nicht, die was ich meine. Doch. Also von der Zeit.
Hauptsache, ihr sagt... Steht der Artikel die
genau.
mit...
Danke. Nein. Du kannst die Zeit genau.
So habe ich es
gemeint. So durchdeklinieren, wie du willst.
Aber gleich wieder raufhauen, ne? Aber
Digga, das du machst es auch echt so einfach. Du bist auch echt der Kleinste auf dem Schulhof.
Der was?
Der Kleinste auf dem Schulhof.
Ja, für müsste ich auf der jetzt, Schule gewesen sein.
Ihr seid
sein.
Wieder ein Late Night zueinander, wirklich. Hier ist noch einer. Komm. Hier. Das ist zu viel. Nimm du das an.
Okay, entschuldige. Dann schenk dir doch selber ein, weil du kannst es am besten beurteilen.
Salute.
Ich trinke sehr gerne einen Haselnuss.
Salute.
Ist leider auch, ich Salute. Bin aber generell leider ein sehr gerne Schnapstrinker.
Das hatte ich recherchiert. Jetzt sag mal, wie du es findest.
Wo geht denn die Nase?
Weißt du, warum ich den ganz geil finde? Hey. Weil der nicht so likörig ist. Weil dir das ganz Maul wenig. Nicht zu backt und zu zuckrig ist. Also es gibt ja bei einigen, die haben dann so ein ich mag auch eben, wenn was brennt ein bisschen.
Sehr gut. Den kannst du die Vongole geben, dann wird sie cremig.
Ja, bleib bei dir.
Oh, toll. Vielen herzlichen Dank. Das ist mal ein schönes Gastgeschenk. Giovanni, schön, dass du da warst. Ich freue mich auf eine Gegeneinladung.
Okay. Ja, aber dann muss ich mir lauter unintellektuelle Fragen ausdenken. Das wird schwierig.
Weißt du, was mich wirklich inzwischen bei euch irritiert? Ich hoffe, ihr gebt das bald auf.
Sag mir.
Dass man immer bei euch nur ist, wenn man was hat. Weißt du, was ich meine?
Das liegt nicht an uns, sondern an den Gästen, die nur kommen, wenn sie irgendwas zu vermarkten haben. Das geht vor allen Dingen den Zuschauerinnen und Zuschauern. Ja. Fahren sie auf den
Geist. Ich komme so gerne, ich finde mich so witzig und so unterhaltsam. Und ich
gebe das sofort weiter. Und Brandauer, der in der Sendung war, der hatte überhaupt nichts zu verkaufen. Der war wunderbar. Zum Niederknien.
Nee, weil du dann auch besser ins Gespräch kommst. Wollte ich übrigens sagen, kleine Kritik bei den Talkshows, dass das kalkulierte 15 Minuten sind. Du traust dich nicht mehr in die Gespräche.
Die Leute sagen dir, ich bin jetzt in der On-Promo-Phase, ich muss was verkaufen. Und wenn ich in der Off-Promo-Phase bin, dann kann ich einfach nicht kommen.
Ist bei mir anders. Ich komme einfach so.
Die Botschaft ist total angekommen.
Weil ich finde mich immer witzig. Nee, weil das ist ja das Schöne an den Talkshows. Ich sitze da manchmal und ich gucke mir so gerne die alten Dinger an, die alten Schinken da irgendwie, wenn die sich da gekloppt haben und auch diskutiert haben.
Und geraucht.
Das sowieso.
Und gesoffen.
Weil aber eben
und, auch und noch was anderes. Weißt du, du hast jetzt die wundersame Verwandlung manches Gastes. Der kam total abgewrackt an.
Ja.
Vor allen Dingen so aus der Filmbranche. Und dann gingen die kurz weg. Und 10 Minuten vor der Sendung kamen die strahlend wieder raus.
Ich finde Aspirin so toll.
Ich habe irre lange gebraucht, bis ich kapiert habe, woran das liegen könnte.
Aspirin.
Das traut sich keiner mehr heute.
Aber eine Frage habe ich jetzt noch ganz zum Schluss.
Habe ich übrigens auch heute, wir haben heute drüber gesprochen.
Über?
Ja, über Umgang mit Fehlern, mit Dingen, die man macht. Warum sagen Leute nicht, dass sie, wenn sie gekokst haben oder ähnlichen, warum sagen sie, ich habe gekokst, fertig. So, warum sagen
ich glaube, die Angst, in einem Shitstorm unterzugehen, ist
ich einfach. Ich habe ein absolut reines Gewissen.
Nein, dann meine ich, wenn du ein reines Gewissen hast, ja. Wenn du
ja, aber das hat Christoph Daum auch gesagt und hat sogar die Haarprobe abgegeben.
Hat ihn seine Laufbahn gekostet,
ich wollte das noch nicht auf Koks jetzt gerade reduzieren, ne? Aber so ganz ehrlich, wo ich sage, ja, fucking was. Warum ergeben wir uns so diese angeblich korrekten Masse teilweise?
Ja, weil du ja auch Vorbild bist. Also du kannst dich ja nicht da reinsetzen und dann sitzt irgendwie ein Teenager-Star neben dir und du sagst, ja, ich habe gerade noch irgendetwas genommen, was mich aufgeputscht hat, und der Teenager-Star denkt sich, ach, da mache ich das auch.
Es gibt aber leider da bin ich, glaube ich, voll und ganz bei Tim, es gibt eine Erwartung, eine Vorbilderwartung, die jeden Menschen überfordert.
Ja, das glaube ich sofort.
Und überhaupt eine Tugenderwartung, die einfach nicht menschengemacht ist.
Ja.
Und das wäre aber ein Thema, glaube ich, für einen anderen Podcast. Wenn du nur noch damit beschäftigt bist, keine Fehler zu machen, dann machst du auch nichts mehr. Ja. Weil wenn du machst, machst du leider Fehler. Und keiner von uns macht sie gerne und keiner will sie machen, aber sie passieren und irgendwann musst du auch damit deinen Frieden schließen.
Ja.
Und nicht jeder Halbsatz darf ein Todesurteil über dich sein.
Das ist das Schöne, glaube ich, auch in dieser Welt des Podcasts. Ich glaube, da ist noch so eine gewisse Aura drumherum, weil jetzt müsste sich das ja jemand 2 Stunden gerade anhören, was wir hier von uns
geben. Was wir gerade von uns gegeben haben, das tut sich kein Mensch an.
Und aber deshalb machen wir auch die schwierigen Themen immer hinten raus, weil vorne machen wir das Geplänkel und dann sagt ihr, ach komm, schon wieder nix irgendwie. Und dann die Fick-Geschichten, die kommen immer zum
Ende. War Julia Engelmann gestern in deiner Show wirklich so schockiert, wie sie aussah, als Mario Adolf dazu erzählte, dass er ordentlich geprügelt wurde als Kind? Ist dir das aufgefallen?
Nee, den Zwischenschnitt habe ich nicht gesehen. Nee.
Mario Adorf hat gestern erzählt, dass er ist ohne Vater aufgewachsen oder lange Zeit ohne Vater, er ist verstorben. Und seine Mutter hat auch die Vaterrolle dementsprechend mitgeprägt und hat ihm halt ordentlich auch mal eine reingegeben.
Oder
und
hat einen Nachbarn gebeten, ihm die Schläge.
Genau, und dann hat er erzählt, er musste auch mal, weil er hat sich einen Schleimbeutel an seinem Ellenbogen dadurch gebildet, weil die Mutter irgendwie unglücklich gehauen hat. Und dann hat er mit ihr beim Arzt erzählt, er sei unglücklich gestolpert, die Treppe runtergefallen. Und er hätte sich in dem Moment mit seiner Mutter als ein Team in der Kriminalität, Komplizenschaft gefühlt. Und da war eine sehr junge Poetry Slammerin, der ist vielleicht das Gesicht entglitten. Die hat das gar nicht verstanden.
Ich habe es nur nicht gesehen, aber ich kann mir das gut vorstellen.
Ja, ich mache gerade eine Phase in meinem Leben durch, wo ich vor manchen Dingen möchte ich nicht mehr hören. So ein Vogelstrauß, ich will solche Geschichten nicht hören. Ich bin hypersensibel auf Gewalt gegen Kinder.
Wem sagst du das?
Aber so hyper, das
steht Körper, ja außer
das
Frage.
Weißt du, als wenn du in meinem Beruf arbeitest als Journalist, du musst irgendwann ein Verhältnis dazu kriegen, wie ein Arzt zu jemandem, der operiert und aufschlitzt. Und insofern, vieles kann man professionell abspalten. Ja. Gewalt gegen Kinder und Leiden von Kindern kann ich bis zum heutigen Tage nicht.
Und ich entwickle da gerade so eine Hypersensibilität. Nein,
nicht Hypersensibilität, es geht dir so nahe, dass du sagst, das kann man nicht.
Ja, aber es berührt mich.
Das kann man nicht verarbeiten.
Ich kann vieles so distanziert sehen und aus Selbstschutzgründen. Boah, aber wenn ich dann so neulich in Hamburg gegen Tür... Und nee, das geht nicht. Also ich darf da nicht so viel drüber nachdenken, weil ich sonst auch manchmal wahrscheinlich dumme Dinge sagen würde, die nicht sonderlich intellektuell, sondern sehr emotional sind. Aber das berührt mich gerade ganz... Ich kann es gerade auch nicht sehen, irgendwelche Dinge, Filme, wo jemand entführt oder was auch immer, sobald das in eine alte... Nein.
Dann holen wir jetzt Max Mutzke, der singt Creep, dann geht es Tim wieder gut.
Und darf ich noch eine Frage stellen? Ich war gestern in Berlin mit dir ja zusammen und wir sind am Hauptbahnhof längs gegangen und da war ein Straßenmusiker, den ich sehr gut fand.
Ach ja.
Der hat mich nämlich mit der...
Am
Hauptbahnhof Berlin. Mhm. Und der hat mich hat eine bestimmte Klangfarbe in der Stimme gehabt, die mich hat stehen bleiben lassen. Die ich sehr, sehr schön fand. Es hatte sowas Englisches ein bisschen in sich drin.
Hast du es aufgenommen?
Ich habe es leider falsch aufgenommen. Ich habe aufgenommen? Nee, ich habe es ab dann aufgenommen, als ich das Handy in die Tasche gesteckt habe. Also, wo ich dachte, ich habe praktisch dann angemacht, als ich ausmachen wollte.
Okay.
Aber ich habe ein Foto gemacht, weil ich smart war.
Das ist gut für einen Podcast.
Nein, aber ich kann ja den Namen vorlesen. Der junge Mann hieß...
Zeig mal, wie der aussieht.
Ich habe nur das Schild fotografiert.
Wenn
Nein, den Mann habe ich auf. So sah er aus. Und er hatte sowas Working Class, Verletzliches, Zerbrechliches in seiner Stimme, was ich ganz toll fand. Ich habe es jetzt gegoogelt.
Das ist der Ausgang Europaplatz.
Ja, Ausgang Europaplatz.
Und wie hieß er?
Marvin Sheffield.
Marvin Sheffield.
Künstlername, herrlich.
Ja, und ich habe es nicht gefunden und fand das ganz toll. Wenn mir irgendjemand was über den zukommen lassen kann,
also,
wer ist Telefonnummer oder ähnliches, wäre ich sehr dankbar.
Am 15. Oktober 2019 gegen 21 Uhr am Hauptbahnhof Europaplatz in Berlin, diesen jungen Mann, er hatte, glaube ich, so eine Leuchtkette um seinen Mikrofonstab. Ne?
Ganz toll.
Und der hat gut gesungen. Wer den hört oder weiß, wer das ist, der kann das bitte fiete-gastro.de schicken oder an sämtliche sozialen Medien. Das sind dann die Geschichten, wie wirklich Traumkarrieren beginnen.
Ja, vielleicht nehmt ihr den als Gast in der Talk. Also
obwohl er noch kein Album draußen hat.
Das finde ich ja eben spannend. Dinge zu
bei 309. Klingt gut.
Einfach mal so.
Weißt du was?
Ja.
Bei uns war Amy Winefield und ich habe es nicht gemerkt.
Was?
Nee.
Winehouse.
Winehouse, Entschuldigung.
Macht ja nicht.
Das ist zu lange gestern gesendet.
Zu viel Nussschnaps.
Und genau, und der Schnaps wirkt jetzt erst der Gin und dann
aber
der
was Hals. Hast du nicht gemerkt?
Du, das ging so schnell, ich habe gar nicht realisiert, dass da dieser unglaubliche Star war.
Ja. Ganz krass, ich hab diese persönliche Geschichte mit Amy Winehouse.
Hast du sie mal im Lokal gehabt?
Nee, immer noch einen ausstehenden Bolognese-Wettbewerb mit Jungs von den fetten Broten, also von Fettes Brot. Und die haben mir zum Geburtstag eine CD geschenkt und gesagt, hör dir das mal an, das wird das ganz geile neue Ding. Und das war lange bevor die überhaupt irgendwie wahrnehmbar war. Und es war ihre Stimme. Und ihre Stimme war, Etta James. Mhm. Sehr, sehr, sehr. Die hat eben auch so ein ganz kleines... Und die hatte was in dem Ding, wo ich sagte... Nicht
und das war Amy Winehouse?
Das war Amy Winehouse.
Und die das Jungs ist jetzt... Jetzt ist es Billie Eilish. Hast du die schon mal gehört?
Nee, am Anfang wollte ich auch nicht, weil das war mir so Teenager und die waren mir auch immer ein bisschen zu grimmig, ein bisschen zu, aber irgendwie finde ich sie doch ganz faszinierend, was ich oberflächlich bislang gelesen habe.
Musst du dir mal rein, das Album dich mal zwingst, zweimal zu hören. Es ist eins der wenigen Alben, die wirklich von Anfang bis Ende durchaus richtig, richtig gut sind.
Sehr schön. Giovanni,
vielen Dank.
Vielen herzlichen
Dank. Gerne, vielen Dank euch.
Ich liebe Italien. Ich gehe seit 30 Jahren in den Norden Italiens. Ich darf Italienisch sprechen. Ich habe sogar Latinum.
Und?
Und ich habe übrigens auch noch eine...
Ciao.
Ciao.
Was hast du? Du kannst noch was sagen.
Ich habe übrigens auch noch die Schule geschafft, weil du gesagt hast, ich bin abgebrochen.
Ach so.
Nur, dass es jetzt kein falscher Mythos entsteht. Um ich habe dann noch ein Gymnasium gefunden, das mich genommen hat. Und da war ein unglaublich gut aussehender, in der Schule brillierender Mitschüler, den ich damals gehasst habe, weil er war wie die Figur Gustav Ganz bei, dem gelang einfach alles, was der anpackte, wurde zu Gold und ich musste mich so anstrengen und so bemühen und so.
Waren wir auf derselben Schule?
Pass auf. Und weil, genau, das wärst in Pinneberg du gewesen, aber weißt du, wer das in Hannover war?
Nee.
Steffen Seibert, der heutige Regierungssprecher.
Ach was? Ernsthaft?
Heute sind wir befreundet.
Gut, gut, aber jeder hat, glaube ich, so einen Hasstypen auf der Schule gehabt, irgendwie, weil der einfach zu
Der musste nichts tun, alles flog ihm zu, wie dir.
Ja.
Ja? Frauen, alle. Jeder wurde verehrt, die Lehrer fanden ihn toll.
Nee, das war ihm nicht so. Also deshalb musste ich ja witzig werden, so ein bisschen wie Sebastian Merge, der es ja auch noch versucht, weil wir einfach körperlich von der Attraktivität her eher im mittleren roten Bereich uns bewegen.
Du, oder? Du jetzt.
Nein, ich meine, also damals ja.
Schluss also, jetzt.
Ciao, ciao.
Ciao. Ade.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Giovanni, Miracoli ist fertig!